Wie kann man beim Sport eigentlich wieder richtig Spaß haben und Lust einfach am reinen Sporttreiben bekommen? Das erklärt uns heute unser Gast. Und wir erklären euch alles andere im Besser Podcast für Philipp Flieger und Ralf Schalt. Jetzt müssen wir nur definieren, Philipp, was alles andere ist.
Was alles andere ist, ja, absolut. Also ich bin noch ganz, wie soll ich sagen, ganz erfreut nach unserem Gespräch. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, wie kann das sein? Das kommt doch immer erst danach. Das stimmt, so in der Hörreihenfolge, ja, kommt unser Gast natürlich jetzt nach unserem Vorlauf. Aber wir haben schon vor geraumer Zeit, sind wir echt dazu übergegangen, tatsächlich das Gespräch mit unseren Gästen erst aufzuzeichnen, damit wir auch meistens ein bisschen besser einschätzen können, über was wir gesprochen haben. Und genau, mit unserem Gast Marc Ostendarp haben wir wirklich sehr, sehr lange gesprochen, weil es wirklich sehr, sehr spannend war, sehr, sehr offen war und einfach authentisch. Und auch ich mich in meiner leichtathletischen Karriere, obwohl unsere Karrieren sich tatsächlich gar nicht überschnitten haben, gewisse Parallelen hier und da erkennen konnte. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr schön. Und ja, ich freue mich für euch auf all das, was auf jeden Fall nachher kommt. Ralf, du warst am Wochenende im Einsatz, das hatten wir angekündigt. Du hattest ein sehr, sehr sportliches Wochenende in Hamburg. Einerseits, weil du von dort aus das Diamond League Meeting in Monaco mit dem werten Tim Tonder zusammen kommentieren durftest und in gleicher Konstellation ja dann auch noch den Weltcup, also Triathlon Weltcup auch in Hamburg die Tage danach. Ich war am Wochenende auch Sport schauen, live mal wieder vor Ort. Und jetzt halte ich fest, du wirst es nicht glauben. Nein, es war nicht Schwimmen. Schwimmen war es dann doch nicht, aber es war ein Rennrad-Event. In Kelheim gibt es nämlich das 24-Stunden-Rennen. Das ist ein sehr traditionsreiches Sport-Event, was, ich sage jetzt mal, in der Mehrheit in Fünfer-Teams, glaube ich, ausgetragen wird. Also man kann da am Ende die Strategie, die du fährst, kannst dir selber überlegen als Team, ob wie ihr euch da abwechselt, aber eben 24 Stunden lang. Aber jetzt halte ich fest, es gibt da auf jeden Fall auch nicht wenige komplett Verrückte, die sowas auch sich alleine geben, 24 Stunden lang. Da muss ich auch sagen, Chapeau, also richtig, richtig krass. Und da ist immer eine ganz coole Stimmung auf jeden Fall. Und natürlich kennt man da auch ein, zwei Leute, die da mitgemacht haben, von dem her. Das haben wir am Samstag gemacht, das war schön.
Ja, da gibt es jetzt so viele Dinge, die wir noch besprechen müssen, ja. Aber wenn du schon mit einem Rennrad-Event anfängst, dann machen wir schnell unseren Werbeblock und dann steigen wir ein mit den Top-Ergebnissen aus deutscher Sicht, aus Monte Carlo, aus Monaco, mit dem deutschen Rekord von Mo Abdelai und so weiter. Und dann erzähle ich euch auch noch ein paar schöne Sachen zum Event in Hamburg am vergangenen Wochenende. Und. Aber wenn wir schon bei Radfahren sind, dann solltet ihr an euren Kopf denken. Ja, da muss nämlich ein Helm drauf beim Radfahren, weil ihr habt nur einen Kopf. Und unsere heiße Empfehlung ist logischerweise die Helmpalette von Cat Ahead. Aber natürlich gibt's nicht nur alle möglichen Helme von Kinderhelmen, von Stadthelmen, von Rennradhelmen, sondern auch unseren Bestseitehelmen. Der sieht cool aus, finden wir jedenfalls matt-schwarz mit einem kleinen, dezenten Hinweis auf unseren Podcast. Aber schaut selbst, denn das lohnt sich. Wir haben einen kleinen Rabatt für euch und vor allen Dingen haben wir, wie soll ich sagen, schwäbische Heimatpflege.
Ja, das trifft es auf jeden Fall. Es ist nämlich die einzige Fahrradhelmmarke, die noch eine Produktion in Deutschland hat, und zwar in der Nähe von Stuttgart. Und ja, ihre Helme stehen für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Ich bin jetzt vermehrt mit unserer Kleinen ja auch unterwegs mit ihrem Laufrad. Und natürlich das Erste, was man Kindern beibringt, die irgendwie auf zwei Rädern unterwegs sind, ist natürlich, dass ein Helm erstmal aufgesetzt gehört. Bevor man sich da dann auf das Rad begibt. Ralf hat schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr coolen eigenen Bestzeit-Helm, also matt-schwarze Farbe mit so einem leichten Bestzeit-Logo-Branding. Der heißt Reach DT1. Den Reach DT1 gibt es natürlich auch in anderen Farben. Könnt ihr euch mal angucken und wie gesagt auch für alle anderen Helme, Kinderhelme, sagen wir mal lifestyleigere Helme, aber auch natürlich Rennradhelme und Co. Das alles findet ihr auf catahead.de/bestzeit. Link ist natürlich auch in den Shownotes und über diesen Link bekommt ihr auf alle Helme, die ihr euch da in den Warenkorb reinlegt, 10%. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, und unser zweiter Partner ist unser langfristiger Partner, AG1. Ja, also wenn ihr nicht ganz klar kommt mit eurer Ernährung oder spürt, dass ihr vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle Defizite habt, oder wenn ihr so wie wir oder so wie ich jetzt von einer Veranstaltung zur nächsten, von einer Hotelübernachtung zur nächsten Hotelübernachtung, da sind natürlich die Magic Travel Packs von besonderer Qualität und von besonderem Nutzen. Und erstens gibt es eine neue Rezeptur und zweitens ein spezielles Angebot für euch.
Ja, und zwar AG1 ist ja bekannt dafür, dass das Produkt stetig weiterentwickelt wird und nach 15 Jahren Forschung, 4 klinischen Humanstudien und mehreren Millionen Investitionen ist das neue Upgrade da. Und wie AG1 selbst sagt, die bisher bedeutendste Produktinnovation. Es ist jetzt noch mehr Magnesium in AG1 enthalten, neue Bakterienstämme sind drin und eine optimierte Mischung, die dafür sorgt, dass die ganzen Nährstoffe noch besser bioverfügbar sind, also besser von eurem Körper aufgenommen werden kann. Magnesium wissen wir eh alle, klar, für die Muskelfunktion besonders wichtig, also gerade für viele, die natürlich Sport treiben, für die Funktion des Nervensystems und auch für das Elektrolytgleichgewicht. Spannender Punkt, gerade auch bei warmen Temperaturen, wo man ja auch ein bisschen mehr Elektrolyte verliert. Das ist jetzt das neue AG1 und Ralf hat die Travel Pack schon angesprochen. Um das zu feiern, dass die neue Rezeptur AG1 jetzt verfügbar ist, gibt es statt der üblichen 5 Travel Packs jetzt ganze 10 Travel Packs im Monatsabo quasi dann gratis on top. Ihr bestellt auf drinkag1.com/bestzeit ein Monatsabo und bekommt ein cooles Welcome Pack, in dem eben auch 10 Travel Packs und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 enthalten ist. Es gibt kein Risiko, es gibt nämlich 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen findet ihr eben auch über unseren Link in den Shownotes drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und dann müssen wir natürlich nochmal den Blick ganz kurz zurückschweifen lassen auf Freitagabend. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir bereiten ja so ein Übertragungsding so vor, dass wir versuchen, wenigstens mal mit allen Deutschen wesentlich gesprochen zu haben. Habe ich natürlich Mo angemorst und er hat mir geschrieben, ja, bin gut drauf und so weiter, mal gucken, wie das so läuft. Ne? Ein bisschen vielleicht mit den Franzosen mitlaufen, kommen gerade aus dem Höhentraining, ist ja mit seinem Vater da unterwegs, der sich da in die Betreuung von Mo extrem reingefräst hat in den letzten Wochen und Monaten. Und trotzdem bleibt ja so, ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich drauf bin. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt oder nicht klappt, weil der Fokus ist halt Weltmeisterschaften, das ist erst im September. Und Mo ist schon mehr oder weniger qualifiziert gewesen, also braucht er jetzt nicht noch irgendwie eine Normjagd oder sowas hinlegen. Und ist dann halt einfach ein fantastisches Rennen gelaufen. Und ist deutschen Rekord gelaufen über 5000 Meter. Und das war natürlich jetzt nicht irgendein Rekord, sondern das war der Rekord von Dieter Baumann. Der ist von 1997. Das ist halt schon sehr, sehr, sehr lange her. Dementsprechend war auch die Schlagzeilenfrequenz danach erheblich, weil das macht natürlich was anderes, als wenn man einen Rekord, der vielleicht 3,5 Jahre oder 4 Monate alt ist, bricht oder so eine sehr, sehr lange magische Marke unterbietet. Also das hat schon was, wenn man das live kommentieren kann. Macht schon anders Spaß nochmal als so normale Wettkämpfe. Das kann ich gar nicht leugnen.
Ja, ich habe das natürlich auch am Stream verfolgt. Und wenn du natürlich siehst, was da für ein Tempo angeschlagen wird und ich meine vorne dann siehst, das geht mit 12,49 weg, dann versucht man ja automatisch in diesen wenigen Sekunden Differenz sozusagen abzuschätzen, wie ist der Abstand, was kann das noch bedeuten? Dann ist er relativ schnell absehbar gewesen, also ist auf jeden Fall eine Zeit unter 13 Minuten, was per se ja schon mal komplett outstanding wäre, aber irgendwie hatte ich dann schon das Gefühl so, boah, dann haben die natürlich weggeschwenkt und dauert ja dann kurz, bis die Ergebnisse da sind. Das könnte eine enge Kiste gewesen sein und ja, es war dann eine knappe Sekunde eben unter Dieters Rekord. Ich weiß nicht, ob du mit Dieter im Nachgang schon Kontakt hattest. Ich hatte jetzt mit ihm keinen Kontakt oder ob er irgendwo mal zu Wort gekommen ist, wie er das so sieht oder dass er eben sein Rekord da jetzt quasi abtreten durfte, musste, wie auch immer. Manchmal findet man das ja vielleicht sogar auch, wie soll ich sagen, also so eine Wachablösung nach so langer Zeit, ja dann irgendwie auch, freut man sich wahrscheinlich auch für den Athleten. Ist generell so ein Sommer, wo so ein paar Uraltrekorde. Spontan muss ich auch an den von natürlich von Thomas Wessinghage denken, die ja wirklich unfassbar lange Bestand haben, dass die jetzt in dieser Saison den Besitzer wechseln, ist ja irgendwie ganz cool, finde ich, weil wir so ein bisschen, ja, wir haben bei den Großereignissen der Leichtathletik vor allem auf globaler Ebene zuletzt ja, gab es ja doch auch viel natürlich am Ende Kritik hinsichtlich Medaillenspiegel, Nationenwertung, dies, das. Insgesamt finde ich aber, ist ja im Laufbereich eine echt spannende Entwicklung gerade da, wenn man jetzt einfach mal aufgrund der zum Beispiel jetzt der deutschen Rekorde, aber auch genau Hindernis können wir als Beispiel nehmen, insgesamt eine krasse Breite in der Spitze da ist. Marathon ja sowieso schon seit mehreren Jahren bei Männern und bei Frauen. Und das finde ich ist ja eigentlich ganz schön. Also für uns Laufsport-Enthusiasten auf jeden Fall ja ganz schön zu verfolgen. Und ja, also das da freut man sich doch schon auf den anstehenden Höhepunkt dann spätestens in Tokio.
Macht natürlich jetzt auch was, ne? Also eine andere Situation, ja. Also jetzt am Wochenende haben wir ja nochmal das nächste Diamond League Meeting auch live kommentiert von uns. Also wenn ihr das jetzt am Freitag hört, dann Samstagnachmittag, 15 bis 17 Uhr. Da läuft dann Robert Farken wieder. Ja, ist ja jetzt auch zweimal Rekord gelaufen und so. Das verändert was. Ne? Das verändert was in der Herangehensweise und ist natürlich wieder ein Brett von einem Feld, wo du natürlich easy, das muss ich dir nicht sagen, ja, easy auch 5., 6., 8., 10. werden kannst und läufst immer noch gut. Ja, das ist immer so ein bisschen der Backlash, ja, wenn du vor so einem Großereignis so herausragende Zeiten hattest, weil eine Meisterschaft ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt bei einem Diamond League Meeting mit Tempomachern oder eben auch mit einer anderen Renngestaltung her von allen, ja, ne, da war ja von Anfang an gleichmäßig hohes Tempo mit Wavelight an der Seite und so weiter. Das ist halt schon noch eine andere Hausnummer. Also ich bin sehr gespannt, wie die damit umgehen, mit ihren Verbesserungen da in den jeweiligen Bereichen. Das haben wir zum Beispiel dann auch in demselben Sportfest ja gesehen, am 3000 Meter Hindernislauf. Also Freddy Ruppert und Karl Bebendorf gemeinsam da drin, haben beide persönliche Bestleistungen aufgestellt. Freddy Ruppert eine absolut unfassbar geile neue Rekordmarke, 8:01. Das verändert was. Ja, weil dann guckst du auf die Teilnehmer und denkst, ah, okay, ich laufe hier auf jeden Fall vorne um den Sieg mit. Ja, und dann sind die halt brutal angebrettert vorne und Freddy ist nach 80 Metern gestürzt, weil ihm einer in die Hacken getreten ist, hat einen Salto vorwärts gemacht und das Rennen war zu Ende. Ja? So, und bei einer Meisterschaft würdest du natürlich da hinterher rennen. Er ist dann auch hinterher gelaufen, hat das aber dann irgendwann für sich als Tempojagd abgehakt und hat dann nachher bei uns im Interview gesagt, ich habe dann halt eine sehr scharfe Einheit draus gemacht. War dann 8:24 nachher. Ne, also die Zeiten 3000 Hindernis spielen gleich im Gespräch mit Marc Ostendorf auch noch eine große Rolle. Ja, wie man da hinkommt, warum man das macht, was der Reiz ist daran, was Weltklasse eigentlich bedeutet. Denn Marc war ein absoluter Weltklasse-Athlet. Und dann merkst du halt, dass vor einem Jahr hätte der das noch ganz anders genommen. Da wäre eine 8:24 ja viel näher an seiner persönlichen Bestleistung gewesen. Ja, und Karl Bebendorf ist jetzt in diesem Rennen nochmal persönliche Bestleistung gelaufen, ja, mit 8:08. Also auch tolle Leistung, ja. Nochmal einen Platz nach vorne in der ewigen deutschen Bestenliste und so weiter und so weiter. Also das verändert jetzt einfach die Herangehensweise. Ja, also deshalb freue ich mich da schon auch auf die nächsten Rennen, die jetzt kommen. Das ist halt ganz spannend für mich zu sehen, wie das dann halt die Mentalität verändert und auch die Herangehensweise verändert, den Druck auch verändert auf Athletinnen und Athleten. Deutsche Meisterschaften ist natürlich jetzt 3000 Meter Hindernis bei Männern und Frauen. Das sind natürlich jetzt Rennen, wo ein Weltniveau Standard ist.
Absolut.
Das ist mal eine andere Hausnummer. Ja? Und da weißt du selber, Deutsche Meisterschaften ist schon noch immer ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt für alle Deutschen. Ja, und dann wird da anders taktiert, wenn du weißt, okay, da sind jetzt nicht Felder, die ich vielleicht mit einer guten Leistung sehr gut bewältigen kann, sondern ich muss eine Weltklasse-Leistung haben, sonst habe ich hier gar keine Chance. Das ist was anderes, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es wertet natürlich die Meisterschaften insgesamt auf. Es macht es noch spannender. Ne? Es ist natürlich auch, es gab auch Zeiten, jetzt überlege ich gerade, was fällt mir da Gutes ein. Natürlich gab es Zeiten, wo ein Richard Ringer 5000 Meter von vorne dominiert hat oder eine Gesa Krause ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, die das ja im Alleingang oft die drei Hindernisse da, ich will es nicht sagen runtergejoggt, weil das wäre jetzt despektierlich, aber du weißt, was ich meine. Da war jetzt kein großer Spannungsbogen da, außer zu gucken, nee. Vielleicht wenn es eine Coco, vielleicht Coco Klosterhalfen versucht hat, einen deutschen Rekord oder was auch immer zu unterbieten. Aber der Kampf um die Plätze, das ist ja schon was natürlich auch spannende Bilder produziert und was einen ja vor so einem Fernseher auch bannt. Und das ist, glaube ich, gerade im Laufbereich wirklich auf jeden Fall in mehreren Disziplinen auf jeden Fall wieder möglich und tut der gesamten Leichtathletik auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Noch dazu haben wir da natürlich auch ein paar andere Optionen bei internationalen Großereignissen und gerade eben im Hindernisbereich jetzt hier, wenn wir bei den beiden Startern hier aus Monaco bleiben wollen, eben von Karl Bebendorf in dem Fall und Frederik Ruppert, hast du auch Leute, die da echt vorne mitmischen können. Das wird spannend, das wird richtig gut. Bei Karl Bebendorf muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, der ist in der Vergangenheit ja schon häufig durch eine sehr gute Beständigkeit aufgefallen, aber auch in dieser Saison einmal mehr. 5 Rennen, 5 Bestzeiten, muss man auch erstmal machen. Darf gerne so weitergehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis Tokio. Die finden ja erst im September statt, die Weltmeisterschaften. Von dem her kann man da, glaube ich, noch gespannt sein, was da weiter noch möglich ist.
Und ganz spannend, hatte ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm, ja, aber Karl Bebendorf hat einen Rekord geschlagen, den Marc Ostendab, unser Gast von heute, noch inne hatte. Ja, erzählt er euch nachher selber. Es dauert ein bisschen, ist im hinteren Teil des sehr, sehr spannenden Gesprächs mit Marc. Der Ansatz war ja Universiade. Ja, weil ich mal geguckt hatte, Universiade, was ist da eigentlich so los gewesen in der Vergangenheit, ist ja eine Veranstaltung, die in Deutschland nicht so hoch auf dem Schirm der Sportkalender und der Fans steht, hat Ewigkeiten nicht mehr in Deutschland stattgefunden. Das letzte Mal 1989, das war meine erste große Veranstaltung als Reporter für die ARD, also das ist schon ein Weilchen her. Da war das in Duisburg, da hatte Sao Paulo abgesagt kurzfristig und dann ist Deutschland eingesprungen. Jetzt mit einem ordentlichen Vorlauf ist es halt Duisburg, Düsseldorf, Wattenscheid, das Schwimmen ist dann in Berlin, also das wird ganz cool und auch da haben wir eine Menge jüngerer, aber auch aufstrebender Leichtathletinnen und Leichtathleten dabei, also Smilla Kolbe zum Beispiel läuft da jetzt auch nochmal so als Zwischenschritt, ne, zwischen ihrer großartigen College-Saison in den USA und natürlich dem Ziel der Weltmeisterschaften in diesem Jahr, also da sind etliche sehr, sehr spannende Sachen dabei. Wattenscheid ist dann halt auch noch so ein Link, weil Marc Ostendab halt auch in Wattenscheid war und das Ding ist jetzt wieder in Wattenscheid. Da bin ich auch mal um die Bahn getobt und Tim Turner, mit dem ich das kommentiere, auch. Also ganz, ganz spannende Konstellation. Ja, und nebenbei hatte ich dann noch so eine kleine Triathlon-Veranstaltung. Ja, und es war eigentlich anders geplant, aber weil ein anderer Triathlet krankheitsbedingt absagen musste, stand ich dann am Samstag plötzlich mit Jonas Schomburg wieder da, ja, der ja hier bei uns im Podcast war und der hatte ja gesagt, ja, ich komme halt für die Autogrammstunde der Bundeswehr dahin und so weiter und dann haben wir den Kurs für sie angefragt und hat dann mit mir zusammen da Männer- und Frauenrennen als Experte begleitet. Das war natürlich total cool und spannend, dass man sich dann da so schnell wieder sieht und da gemeinsam ein bisschen fürs Fernsehen arbeiten kann. Was soll ich sagen? Also die Kurzdistanzler haben natürlich jetzt, du würdest sagen, geiles Ballern, ne? Das ist so deren DNA. Also was die da so hinbrennen am Ende von, es war ja jetzt eine Kurzsprint des Elite-Rennen am Samstag, also der jeweils das Einzelrennen und am Sonntag dann die WM in der Staffel, da wird halt hinten 1,75 Kilometer gelaufen. Ich meine, da kannst du dir vorstellen, wie die ins Laktat gehen da hinten, ne?
Ja, brutal. Also das ist für mich komplett verrückt nach dem Rad irgendwie. 1,75 Kilometer, oder die wenigsten werden wahrscheinlich schon mal eine Meile gerannt sein, vielleicht mal 1500 oder 1000 Meter in der Schule. Also das ist auf jeden Fall was, wo richtig, richtig brennt. Lunge und Muskulatur. Also da muss man an dem Tag dann auch auf jeden Fall sehr viel Lust haben, sich richtig weh zu tun. Aber das haben die ja in aller Regel. Das ist ja dann teilweise schon Berufskrankheit sozusagen. Und sowas ist natürlich spannend. Wetter war, glaube ich, warte mal, war Samstag oder Sonntag schlecht? Ich überlege gerade. Samstag war das Wetter, glaube ich, nicht so super, oder?
Es war leider beide Tage so semi, weil ja dieser komische Tiefausläufer da so
Ja.
über den Norden und Nordosten von Deutschland so drüber geschwungen ist, ja. Am Samstag stand ich dann halt in der Live-Sendung mit dem Schirm da, komplett nasse Füße, das war nur so halb, ja. Und am Sonntag hat es immer wieder mal so ein bisschen getröpfelt. War leider nicht ganz so cool, ne? Übrigens, eine der Olympiasiegerinnen da aus der Mixstaffel, Laura Lindemann, war nicht in Hamburg, obwohl das normalerweise ja das absolute Highlight für die ist, ja. Aber viele machen ja, das gilt ja für Leichtathleten und für andere Sportarten und für Triathlon natürlich genauso. Nach so einer olympischen Phase muss man sich manchmal einfach mal resetten und neu justieren und so weiter. Und die ist tatsächlich 5000 Meter gelaufen am Wochenende. In Freiburg, meine ich, gegen Alina Reh. Und zwar, weil sie
Tübingen.
in Tübingen.
Ich
Ja,
glaube, oder
Tübingen,
ich glaube
Tübingen.
Tübingen, weil ich
Ja,
habe
da ist das
irgendwo
recht,
Hannah
hast
Klein
recht.
noch Pacen sehen, glaube ich. Deswegen meine ich, dass es
Ja,
Tübingen wahrscheinlich war, ja.
weil nämlich Laura Lindemann sich qualifizieren wollte, und das hat sie, glaube ich, auch geschafft, für die deutschen Meisterschaften Leichtathletik in Dresden, um dort 5000 zu laufen.
Ah, stark.
Ne? Also das ist ja schon ein paar Mal, ist ja in Halle auch 3000 gelaufen und so. Und wir haben ja die Beispiele schon immer genannt, dass Triathleten halt eben auch mal einen Ausflug machen, was weiß ich, mal zum Duathlon oder mal zum Radrennen oder eben in die Leichtathletik, ne? Und da ein bisschen die Läufer erschrecken.
Ja, also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, um es zu verifizieren. Also LAV and Friends heißt oder hieß
Genau.
das Meeting. Das ist
Hat
ja auch
Max
eine.
Torwitt, glaube ich, auch mitorganisiert oder so, ne? Also
Kann
der
ich mir
ist auf jeden
total
Fall
gut.
da, der ist da auch Tempo gelaufen, weil ich meine, der läuft jetzt auch am kommenden Wochenende nochmal ernsthaft, dann für sich jetzt ernsthaft, ne?
Ja, genau. Also Laura Lindemann, zur Vollständigkeit, die ist 16:26:66 gelaufen, gewonnen hat, und die war sechstplatzierte, gewonnen hat Alina Reh mit 15:53. Und es gab ja, also es gibt immer mal wieder fast ja auch eine kleine Tradition von Tübinger Sportfesten, die dann ja auch, also wirklich sehr, sehr rührig für die Athletinnen und Athleten, die da starten, organisiert wird. Es gab vor einigen Jahren mal, es fällt mir der Name nicht ein, Sound, irgendwas mit Sound hat es geheißen, das war echt ein bisschen größer
Okay.
angelegt auch, wo danach ein Konzert war, und da bin ich dann auch, 2018 war das, auch mal 5000 wieder gerannt in, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, 14 tief oder so aus dem, nach dem Marathon irgendwie ein paar Wochen später. Das war richtig coole Atmosphäre, richtig, ja, natürlich ein bisschen vielleicht Lauffokus oder Mittel- und Langstreckenfokus, und oft auch, wie gesagt, von einheimischen Athleten gepaced, um anderen da zu Bestzeiten zu verhelfen. Das war richtig, richtig cool. Das ist damals aber dann, glaube ich, ein bisschen irgendwie in finanzielle Schieflage geraten. Das heißt, so die große Ausführung, die gab es dann irgendwie nicht mehr. Ich glaube, das ist sogar mal im SWR sogar übertragen worden, oder zumindest im Stream. Aber ja, es gibt immer wieder solche Initiativen, und das wird ja dann auch gut angenommen. Und wenn du sagst, Max Torwirth, die Ergebnisse, die ich hier vorliegen habe,
Der
das
Tempo
glaube
gemacht.
ich dir, ja, Tempo gemacht. Glaube ich ja, dass der wahrscheinlich Tempo gemacht hat, aber der ist als Pacemaker nicht in den, zumindest nicht in den Listen, die ich hier gerade gesehen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er 5 oder 1500 gepaced hat. Vielleicht hat er auch beides gemacht. Wäre auf jeden Fall, wäre ihm zuzutrauen. Und
Ja,
Nils
also
Vogt sehe
Alina
ich gerade
Reh
hier.
hat
Nils
da
Vogt ist
übrigens.
auch 5000 gelaufen.
Ah ja, stimmt.
13:43.
Ja, und Alina Reh ist 15:53 gelaufen, hat das gewonnen, das Rennen. Und Laura
Richtig.
Lindemann ist 16:26 gelaufen. Da bin ich
Richtig.
jetzt gar nicht so sicher. Wie ist denn das jetzt? Es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Läuferinnen und Läufern über 5000 Meter starten und dann gibt es eine A- und eine B-Norm. Weißt du, da bin ich jetzt schon, ja, da müssen wir uns noch mal schlau machen, hä? Müssen wir die besten Listen
Vom
bemühen?
Gefühle hätte ich gesagt früher, aber das ist ja nicht mehr jetzt. Früher hätte so eine Zeit gereicht, aber genau wie du sagst, mit dem Limit an Teilnehmenden weiß ich jetzt auch nicht, ob das ausreichend ist.
Ja, wenn wir herausfinden, im Zweifel wird es uns ein netter, kundiger Mensch übermitteln. Also wir haben ja schon zwei Zeiten unter 15, nämlich Elena Burkhardt und Lea Meyer. Und im Moment, ja, reicht 16:26 nicht für die Top 30. Also da reicht es nicht. Ne? Ganz so einfach ist doch nicht.
Nee,
Ne?
ja.
Wenn so Läuferinnen mal ernst machen,
Ja,
wenn man. Hör mal, dann machen wir doch jetzt mal ernst mit dem Läufer, den ich kurzfristig angefragt habe, weil es gibt so viele Parallelen und last but not least ein Erfolg, den er gefeiert hat, nämlich als Sieger der Universiade hieß das damals noch, oder World University Games heißt es jetzt, der in der Öffentlichkeit so gar nicht angekommen ist. Ja, es sind noch ein paar spannende andere Sieger dabei, das erzähle ich dann gleich noch im Gespräch mit Marc. Vor allen Dingen aber auch ein absoluter Weltklasse-Athlet in seiner Zeit, ja, ein total absoluter Weltklasse-Athlet, ja. Der danach einen sehr, sehr, sehr richtigen Weg des weiteren Sporttreibens genommen hat. Ja, Zwinker, Zwinker, ihr könnt euch schon fast vorstellen, in welche Richtung es geht, aber hört einfach selbst.
Ja, und da sitzt er auch schon, unser Gast in dieser Woche. Herzlich willkommen, Marc Ostendarp. Und falls diejenigen unter euch vielleicht jüngeren Jahrgangs sind, die heute hier auch zuhören und sich denken, der Name sagt mir jetzt nicht unbedingt sowas, dann muss ich sagen, aufgepasst, das ist einer der wenigen Universiade-Sieger, die wir haben in diesem Lande, und zwar über 3000 Meter Hindernis. Das liegt zugegebenermaßen 2-3 Jahre schon zurück, aber da kommen wir später bestimmt nochmal im Detail drauf. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier im Bestzeit-Podcast. Wie geht's dir, wo bist du gerade und warst heute schon laufen?
Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin zu Hause in Hamburg und nein, ich war heute noch nicht laufen. Ich war heute früh schon arbeiten, bin vor einer Stunde wiedergekommen und laufen steht diese Woche. Ich schätze mal, dass ich es noch ein- oder zweimal schaffe. Also momentan schaffe ich es ein- bis zweimal die Woche und versuche da halt mich an den Zeiten noch zu hangeln, die ich damals mal konnte.
Also da muss ich euch jetzt mal erklären, wie wir zu dieser Ehre und dieser sehr kurzfristigen Ehre gekommen sind, dass Marc gesagt hat, ja cool, ich habe heute Abend Zeit. Ich habe die illustre, aber gar nicht mal so lange Liste der Universiade-Sieger aus Deutschland durchgeforstet. Und im Laufbereich sind mir da tatsächlich ein paar sehr spannende, aber wie gesagt gar nicht so viele Menschen über den Weg gelaufen, und da hat man dann ja so nochmal so Rückblicke, so Erinnerungen. Also viele Sachen hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Zum Beispiel Jan Fitschen, ja, schönen Gruß, Jan. Wusste ich nicht, dass Jan über 10.000 tatsächlich mal Universiadesieger war. Ich wusste auch Timo Benitz nicht. Ja, also da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Eine Frau, die ich tatsächlich früher in Köln erlebt hat, so bei ihren Anfängen. Maren Schott hat mal über 400 Hürden gewonnen. Ja, also solche Sachen. Das war wirklich so eine spannende Reise in die Geschichte und ja auch in die jüngere Geschichte der Leichtathletik, weil ich gedacht habe, okay, wir übertragen ab nächster Woche jeden Tag Universiade. Was ist denn so die Messlatte dafür, ja? Und da kam mir dann Marc Ostendarp, ein Name aus meiner journalistischen Vergangenheit und eher meinen Anfängen, über den Weg gestolpert. Da habe ich gedacht, Marc war auch mal Universiadesieger, schau mal einer an. Dann habe ich mal kurz geguckt und habe ich gesehen, jetzt macht er sogar vernünftigen Sport. Fährt Rad und macht Triathlon, jawohl.
Ja, irgendwann wechselt man zu Sportarten, wo man sag ich mal, noch ein längeres Leistungsportfolio aufrechterhalten kann.
So sieht es mir aus.
Aber das ist spannend, weil du gerade ja auch sagtest, du schaust mal so ein bisschen, wie weit du bei deinen läuferischen, also bei deinem jetzigen läuferischen Pensum noch bei Zeiten bist, die du vielleicht früher gerannt bist. Ich muss ja sagen, bei meinem Karriereende liegt etwas weniger lange zurück, nämlich erst gute 2 Jahre. Und ich stelle jetzt schon fest, so 3:30 ist nicht mehr locker. Das ist so dieser Reality-Check, der ist schon auch ein bisschen niederschmetternd, muss ich sagen, dass all das, was man irgendwie so 15 Jahre, 20 Jahre relativ intensiv seit Teenageralter irgendwie mal gemacht hat, dass das dann doch relativ schnell nicht mehr vorhanden ist oder zumindest nicht mehr so spielerisch vorhanden ist, wenn man plötzlich keine Ahnung, 200 Kilometer mehr in der Woche läuft. Deswegen eigentlich ein smarter Move, sich Dinge zu suchen, die vielleicht mit dem, würde ich sagen, die damit einhergehen, dass man ein großes, wie soll ich sagen, große Engine hat innerlich, ja, aber vielleicht auch noch ein paar andere Sportarten, an denen man noch mehr rausholen kann. Bist du ein guter Schwimmer? Weil das ist immer das, wo bei uns immer hier so der Dealbreaker ist. Also Ralf versucht mir ja schon, seit wir diesen Podcast vor 5,5 Jahren bald ins Leben gerufen haben, mich zum Triathlon zu bringen, aber das Schwimmen ist für mich absolutes No-Go. Also das ist eher so, da musst du direkt Baywatch dann anrufen. Deswegen, war das bei dir schon da oder hast du dir das auch mühselig danach erarbeitet?
Also in so einer Kombination schon. Ich habe als Kind geschwommen,
Okay.
so klassisch DLRG, also ich glaube so bis ich 12, 13 war,
Ah,
schätze ich
das
mal.
ist aber die perfekte
Und
Basis, weil im motorisch sensitiven Alter die Grundtechnik gelernt. Ja, viel mehr braucht man eigentlich nicht für Triathlon.
ja, das stimmt. Also und dann habe ich dann später, also zum Triathlon gekommen bin ich über meine Frau oder meine jetzige Frau. Die hat Triathlon gemacht und dann war dann so die Sache, okay, das kann ich auch mal machen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Okay, laufen kannst du, Radfahren hatte ich zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen angefangen. Und schwimmen musste dann, gefühlt kann ich auch. Dann war das dann nochmal, ich musste mir das Schwimmen nochmal wieder hart erarbeiten. Aber als Leichtathlet oder als Läufer ist man ja trainingsintensive Methoden gewohnt und hat dann halt einfach dann das dann über Umfänge gemacht. Und bis sich dann irgendwann festgestellt hat, ach ja, Schwimmen ist eigentlich mehr über Technik. Also wenn ich jetzt auf der Technikseite ein bisschen mehr investiere, sind die Fortschritte viel größer. Und wie
Dann
dieser
muss man
Switch
auch
dann.
nicht so viel Zeit im
Exakt.
Pool verbringen. Das geht dann deutlich einfacher,
Genau.
ne?
Und wie da dieser Switch dann bei mir im Kopf stattgefunden hat, sprich ist dann meine Schwimmzeiten dann wirklich ganz gut geworden. Und ich Ralf jetzt wahrscheinlich bestätigen, wenn man jetzt kein perfekter Schwimmer ist, dann sind Triathlons, wo die Wassertemperaturen ein wenig niedriger sind und man unter der Neoprenschwelle ist, sehr gerne genommen. Und bei mir war es dann wirklich so, sobald ich ein Neo an hatte, war ich mit im vorderen Drittel im Schwimmfeld. Wenn ich kein Neo an hatte, bin ich irgendwie in der Mitte rausgekommen oder vielleicht auch noch im hinteren vorderen Drittel. Aber so, ich habe halt einen Ironman gemacht, der war in Dänemark, in Kopenhagen. Da bin ich, glaube
In
ich, im
einer
zweiten.
Mörderzeit, wenn ich das mal kurz sagen darf, für alle zu Hause und für Philipp in einer Mörderzeit, ja.
Ja, und da bin ich dann halt, glaube ich, sogar wirklich nach 64 Minuten aus dem Wasser gegangen, was ich
Was exzellent ist,
Ja,
ja, für
wow.
einen Leichtathleten, ja, um
Ja.
nochmal kurz so die kleinen Ehrennadeln da dran zu stecken, ne? Du sagst das so nebenbei, ja. Das ist ziemlich ein
Ja.
Brett, um das mal klar zu sagen, ja. Noch vielleicht ganz kurz zu der Neo-Geschichte, ja, weil das ja immer ein sehr gerne genommenes Thema ist. Ich hatte in dieser Woche noch mehrere herzhafte Diskussionen und Gedankenaustausche über das Nicht-Neo-Schwimmen in Rot.
In Rot, letzte Woche,
Ja, weil
ja.
er das zum ersten Mal dort nicht stattgefunden hat.
Ja.
Und ich ehrlich, jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei ganz vielen unbeliebt, aber das ist halt meine
Dafür sind wir
Haltung.
bekannt in unserem
Genau.
Podcast.
Und ich ehrlich gesagt den Ansatz nicht so richtig verstanden habe bei vielen, weil wir reden jetzt nicht von einem Anfänger-Triathlon in Bochum oder in Köln oder in Münster, wo maximal dann die Streckenlänge vielleicht olympisch ist oder halb ist und viele dann bei den kleinen Distanzen sich zum ersten Mal versuchen. Da habe ich jedes Verständnis für Leute, die sagen, Schwimmen ist eine Klippe, ist ja leider in unserer sportlichen Grundausbildung nicht selbstverständlich, ja, und je älter die Leute werden, umso weniger selbstverständlich. Aber wir reden ja da jetzt doch von Langdistanz-Triathletinnen und Triathleten, die sich monatelang auf eine Langdistanz in Rot, ja, der Stella-Wettbewerb auf der Welt vorbereiten. Dass da der eine oder die andere dabei ist, die bei denen es nur um ich möchte das einmal finishen geht, ja, das ist auch noch geschenkt. Aber dass mir quasi jeder die Ohren voll heult, es ist zu warm, wir können den Neo nicht anziehen. Entschuldigung, ja, also ich bin definitiv kein guter Schwimmer, ja. Ich werde schon zu Hause gedemütigt bei jedem Schwimmzug, ja, bei jedem Schwimmzug. Aber ich traue mir selbst ohne Umfänge, wie du magst, ja, durchaus zu, in einem Kanal, wo es keinerlei wilde Tiere, Klammer auf, außer andere Triathleten, Klammer zu, oder sonstige Unbill gibt, ja, keine Strömung, gar nichts, ja, da schwimme ich 10 Meter nach rechts oder nach links, dann kann ich stehen, ja, warum man da nicht ohne Neo schwimmen können könnte, da komme ich nicht mit, ja.
Da bin ich bei. Aber es ist halt, bei mir war es dann halt immer so, ich sag mal, ich habe immer ohne Neo trainiert. Und wenn ich dann den Neo angezogen habe, war das
Ja,
wie,
das ist natürlich
das ist
nice,
natürlich smart.
ja.
Das
Das
sagen wir
ist
jetzt mal so,
ja.
wie ihr vor kurzem die Carbon-Schuhe besprochen habt, war das bei das Neo-Anziehen bei mir wirklich so der gleiche Effekt. Also man machte 5 Schwimmzüge, wo man vorher dann halt 6 gemacht hat. Und man lag im Wasser und hat sich nur um die Fortbewegung gekümmert und nicht um, wie hoch komme ich oder wie hoch liege ich im Wasser und habe eine gute Wasserlage, sondern die kam mit dem Neo allein. Also, und deswegen, aber es Schwimmen lief gut, aber es, also man hat, glaube ich, von außen immer noch gesehen, dass ich jetzt kein geborener Schwimmer bin. Aber.
Naja gut, also davon mal ganz abgesehen, ja. Ich habe ja am Wochenende in Hamburg beim Triathlon Jonas Schomburg noch getroffen. Mit dem habe ich da dann, ja, das war eine überraschende Geschichte, dann auch noch als Experten die ARD-Sendung gemacht. Der hat mir dann noch mal kurz berichtet von seinem letzten Trainingslager in Foromeux. Da war halt gleichzeitig eine Trainingsgruppe vom Deutschen Schwimmverband, die sich auf die Weltmeisterschaften vorbereitet haben. So, da ist er natürlich nur durchbeleidigt worden. Ja, aufgrund seiner Technik und aufgrund, keine Ahnung, der Geschwindigkeit und so weiter. Und der Kollege kommt übrigens beim Triathlon ganz vorne raus, ne? Also bei den ersten 3 oder 4, ja. Ja, das ist halt immer eine Frage der Perspektive. Ja, natürlich sagt ein Schwimmer, okay, was macht ihr da? Ja, und natürlich sagt ein Radfahrer, die Triathleten können alle nicht Radfahren, ja. Und ihr, ja, sagt halt, okay, das ist Fortbewegen, aber mit Laufen hat das noch nichts zu tun, was ihr da macht. Ja. Versteht ihr, das ist ja immer die Sicht des Experten, ja. Klar, wenn ich einen Hürdenläufer sehe, ja, dann habe ich eine Idee. Hürdenlaufen ist halt nichts, was man als Alterssport, als Gesundheitssport oder als Breitensport machen kann. Ja, auch 3000 Hindernisse jetzt so für Age-Grupper stelle ich mir ziemlich lustig vor, aber das ist ja nicht die Regel. Ja, deshalb sind wir da mit unserer Spezialdisziplin, Marc, natürlich so ein bisschen außen vor, weil die Vergleichbarkeit im realen Leben existiert nicht.
Absolut.
Ne?
Also so mein schönstes Erlebnis beim Schwimmen war eigentlich immer noch, da war ich beruflich unterwegs in der Nähe von Stuttgart, war in Sindelfingen im Schwimmbad und da war eine, ich nenne es mal so, die konnten schon richtig schwimmen, ambitionierte Mädchen. Ich schätze mal 12 bis 14 Jahren, die waren maximal 14, wenn ich glaube eher 12. Und die schwammen dann neben mir auf der Bahn und haben sich dann Spaß draus gemacht, sag ich mal, mit 3, 4 Schwimmzügen mich dann immer so einen Meter abzuhängen und ich dann, mir hat er, also meine Bahn hat das, weil ich dann halt, sag ich mal, dann ist man ja, fühlt man sich ja gereizt, beziehungsweise denkt man ja, so den zeige ich es dann jetzt mal und dann, ich sag mal, bei mir kochte das Wasser, weil ich so viel Energie da reingesteckt habe und nebenan, die haben sich nur totgelacht, die beiden Mädchen. Also das war, also
Aber
die
das ist
Perspektive ist manchmal wirklich schlimm.
ja, das ist total spannend, dass es ja am Ende auch Sportarten gibt, wo Wassergefühl, Wasserlage, Technik ja so viel ausmacht, dass man quasi als, nehmen wir es das Beispiel, 12-jähriges Mädchen zu einem erwachsenen Mann, dass du das nicht nur negieren kannst, sondern sogar besser sein kannst. Das gibt es jetzt ja in, sagen wir mal, Trainingsfleißdisziplinen wie Laufen, ist das ja, also das ist ja nicht, also unmöglich, sage ich jetzt mal, ne? Da gibt es vielleicht noch, keine Ahnung, klar, Turnen oder irgendwie solche Sachen, wo man das in ähnlichem Maße, also wo man jemanden, der anderes, stärkeres Geschlecht und noch wesentlich älter jemanden quasi im Zweifelsfall deklassieren kann, das ist ja sonst in der Leichtathletik eher nicht der Fall. Jetzt nehmen wir mal vielleicht Stabhochsprung noch mit raus oder sowas, aber
Dreisprung
oder
können wir
die
noch
ganzen
reinnehmen,
technischen Sachen,
ne? Ja,
genau,
genau.
alles was Sprung ist natürlich, wenn
Ja.
keiner, wenn du das nicht geübt hast, kannst du natürlich im Hochsprung siehst du ja auch alt aus, das ist ja klar, aber alles was irgendwie Lauf, Sprint ist, ist wahrscheinlich dann eher schwer. Weil wir vorher ja schon beim Element Wasser waren, die Frage, die er uns immer stellt oder mir auch immer gestellt hat in jungen Jahren, weil du vorhin auch sagtest, Sindelfinger Schwimmbad kenne ich übrigens auch, leider meistens eher mit Aqua-Jogging-Gürtel, weil ich bin in Sindelfingen geboren. Das heißt, ich bin mal vorher bis Sindelfingen groß geworden oder sagen wir mal bis zum Abitur dort auf jeden Fall in der Leichtathletikabteilung groß geworden. Das Schwimmbad kenne ich auch gut. Die Frage, die sich einem ja immer stellt, jetzt wenn wir mal einen Blick auf deine, könnt ihr alle auch zu Hause, wir verlinken das auch World Athletics mal, Marks, sozusagen sportliche, läuferische Vita mal nachvollziehen. Du hast ja starke Zeiten auch, zum Beispiel 1500 habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, parallel hier bist ja, hast du mich ja quasi deklassiert. Ne? Ich habe es ja nur auf bescheidene 3,43 gebracht als Hechler sozusagen, auf eher 5000 orientiert, in der Mitte-20-Zeit so. Wann bist du falsch abgebogen? Also dein größter Respekt vor Hindernislaufen, aber da hat man sich immer so gefragt, wer gibt sich das denn freiwillig? Das kann ja auch, also auch eine 3 flach kann ja schon eklig genug sein. So, warum noch 5, also 4 Hindernisse plus Wassergraben, warum das noch on top geben? Manchmal gibt es ja so Hochburgen, also sprich Vereine, die so eine Tradition haben, wo man das relativ früh auch versucht an Kinder heranzutragen, hängt ja dann oft vielleicht auch ein bisschen so am Jugendtrainer, wie der vielleicht geprägt war. Bei uns in Sindelfingen war das
so für uns der Mentor damals als Teenager war ich Harald Olbricht, derjenige, der halt eher so von 1500 kam und dementsprechend war Hindernisse jetzt bei uns nicht so das Thema. Aber wann hast du für dich beschlossen, in der Jugend vielleicht ja schon, mein Ding wird Hindernis sein?
Ich glaube, bei mir war es eher dann so, ich bin irgendwann falsch abgebogen und bin Mittelstreckler geworden.
Oder so, ja.
Weil in der Trainingsgruppe, wo ich wirklich groß geworden bin, also ich bin zur Leitathletik gekommen, ich schätze mal, ich war 6, 7. Meine Schwester war 2 Jahre älter, die durfte dann irgendwann Sport machen und dann habe ich meinen Eltern so lange oder auf den Nerven gelegen, dass ich dann mitgehen durfte. Und dann ganz klassisch Leichtathletik, Kinder angefangen, also du machst ja alles und nichts. Also
Genau.
sprich, und du machst aber was in dem Fall wirklich, ich glaube, es ist aber ja in heute ganz oft, wir haben null Ausdauer gemacht. Also wir sind mal 400 Meter um die Bahn gelaufen, das war es aber schon. Aber es gab dann auch mal im Winter einen Waldlauf oder so, da hat sich dann so ein bisschen rausgestellt, das kann ich ein bisschen mehr oder ein bisschen, da bin ich ganz gut. Aber in der Trainingsgruppe, wo ich drin war, gab es nur Sprinter. Also Sprinter und Langsprinter und entsprechend Hürdenläufer. Und deswegen habe ich dann in der Trainingsgruppe eigentlich nur eine klassische Trainingsarbeit gemacht in Richtung Hürden, Startblock, also alles für das, was ich später, oder die Hürden definitiv, aber den Rest, wo ich vielleicht von profitieren konnte, also sprich von einer guten, soliden Lauf-ABC-Ausbildung. Aber richtig zum Ausdauersport ist es dann, ich überlege gerade, 14, 15 ist es dann halt auf die Mittelstrecke gegangen und dann bin ich da am Anfang auf die 1500 gelaufen. Also sprich bei deutschen B-Jugendmeisterschaften bin ich noch über 1500 gestartet und A-Jugend dann auch noch die 1500 und bin dann aber parallel, weil ich Hürdensprint relativ gut war. Sag ich mal, ich habe relativ lange Beine. Deswegen waren am Anfang diese Jugendhürden nicht so richtiges Hindernis für mich. Oder ja, kein richtiges Hindernis für mich. Bin ich dann relativ gut gewesen und darüber hat sich das dann irgendwie so abgewickelt, dass ich dann aus der Sprintgruppe dann in den Mittelstreckenlauf dann abgebogen bin. Und da war es dann irgendwie so ein, ja, fast so ein natürlicher Vorgang mit der Grundausbildung, die ich hatte, auf Hindernisse zu gehen. Und in der Jugend startet man ja 2000 Meter Hindernis.
Stimmt,
Da
stimmt.
war das dann halt noch so ein von 1500 relativ nah dran. Ja, und so ist es dann irgendwo dann bei den zwei Hindernis
Was ist bei
reingegangen.
B-Jugend die Hindernishöhe? Die ist noch eine Ecke niedriger. Ich glaube, bei Männern und Jugend A ist ja dann schon, ist es 91 Zentimeter oder was ist es?
Also ich glaube, heute haben sie es geändert. Früher gab es nur eine Größe. Also
Okay.
früher gab es ja, es gab ja nicht keine 3000 Meter Hindernis bei den Frauen. Und deswegen war die
Stimmt.
Balkenhöhe, ich sag mal, es gab den Standardbalken und der ist ja dann, was ist das, 91,
Ich glaube ja.
91,4, so ein krummes Maß, also ist dann A-Jugend, Hürdenhöhe.
Okay.
Und
Also,
ja.
ist
Das
übrigens auch
lasse
die
ich mir ja
gleiche
sogar noch
Hürdenhöhe.
eingehen.
Ja, das ist
Also,
die gleiche Hürdenhöhe wie 400 Hürden bei den Männern.
ja, wie
Also
400
nur
Hürden bei
so
Männern,
als
okay.
Vergleich. 400
Ich
Hürden
hab,
Männer ist
ja.
die gleiche Hürdenhöhe. Ja.
Genau, und für euch zu Hause auch nochmal, wer noch mehr wissen will, kann das auch auf Wikipedia nachlesen. Also Marc ist, er hat selber gesagt, er ist relativ groß. Das stimmt, er ist auch größer als ich. Ich glaube, müsste Ralf, ihr seid wahrscheinlich ähnlich. Also ich bin
Ja.
1,89 Marc, du bist bei Wikipedia mit 1,90 angegeben. Ich weiß nicht, inwiefern das korrekt ist.
Es fehlen sogar noch zwei, oder früher fehlen 3 Zentimeter, heute nur noch zwei.
Also sagen wir 1,92, ich weiß nicht, Ralf, du bist auch so in der
Ja, ich bin
Range.
1,93, ja. Also
1,93.
noch 1,93,
Noch
ja.
1,93 wird weniger werden,
Wird weniger, ja.
aber bei Marc muss man ja mal sagen, okay, das lasse ich mir noch eingehen. Du hast eine Technik, hast du dir sozusagen schon durch Sprint und Hürden und so, das hast du dir erarbeitet, dann denkst du dir so, Mensch, du 91 Zentimeter ist jetzt nicht so, also das kriege ich auch noch ganz gut hin, auch wenn die Dinger nicht umfallen, wenn man dagegen läuft so und ich habe diese Affinität für Mittelstrecke und so, das passt alles. Aber wo kam dann so die Intention her zu denken, jo, so über den Wassergraben habe ich auch richtig Bock drauf, weil ich ohne Scheiß, ich habe in meinem ganzen, ich habe noch nie, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie über den Wassergraben gesprungen, weil ich dachte, ich breche mir bestimmt beide Beine. Aber das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, wer zu Hause die Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen. Es ist ja auch nicht in jedem Stadion immer ein Wassergraben aufgebaut, respektive mit Wasser gefüllt. Also das ist jetzt, ich ermahne jetzt vielleicht auch, das ist eher so eine Kategorie, die wir bei uns hier im Podcast mit Don't Do This at Home überschrieben haben. Vielleicht jetzt nicht, also wenn man mal angucken kann, kann man vielleicht schon mal ein Gefühl dafür bekommen, aber das ist auch lang Und das ist hoch. Und da muss man dann auch schon mit ein bisschen Schwung hinkommen. Und das fühlt sich in der siebten Runde wahrscheinlich auch ein bisschen anders an wie in der ersten. Deswegen, was hat dich dazu, weil das ist ja so flach, 100 Meter oder 110 Meter über so Dinger zu laufen, die im Zweifelsfall umkippen. Okay. Was hast du dann gedacht mit, weiß ich nicht, was warst du dann, 15, 16, 17? Jo, Wassergraben ist eigentlich auch eine geile Sache. Ist erfrischend im Sommer.
Ich weiß es gar nicht. Also es war irgendwie es gehört halt dazu. Und wenn ich dann halt viermal über die anderen drüber muss, dann muss ich auch über den Wassergraben drüber. Und
Gar keinen
vielleicht
Respekt
hat's,
gehabt oder so.
nee, eigentlich nicht. Vielleicht
Krass.
war es auch, lag es auch ein bisschen daran, also wie du schon sagst, ein Wassergraben ist ja also meistens ist er aufgebaut, also sprich, er steht irgendwo dann, sag ich mal, vor dem Wassergraben, aber Wasser ist nahezu nie drin. Und ich bin ja Nähe oder in Coesfeld, der Nähe von Münster groß geworden, und das Leichtathletikstadion war zu damaligen Verhältnisse sehr gut ausgebaut, und die hatten dann halt so Aluplatten oben drauf gelegt. Ich sag jetzt mal, damit keine kleinen Kinder reinstürzen oder die Schildkröten da nicht baden gehen. Und dementsprechend habe ich eigentlich da halt immer mal drauf trainiert. Also sprich, ich bin über den Wassergraben drüber, hab mir wir hatten so ein Reststück Tartan, das ich mir dann da drauf geworfen habe, und dann bin ich dann halt also ohne einzutauchen, halt auf der Aluplatte gelandet.
Was dich ja noch mehr staucht, weil es ist ja dann nicht schräg und kein Wasser.
Genau.
Richtig?
Und so ist es dann halt irgendwie vonstatten gegangen.
Krass.
Und dann eine Zeit lang habe ich dann auch in anderen Stadien trainiert, halt ohne Wasser drin. Aber das ist noch eine viel, viel größere Überwindung, als wenn da Wasser drin steht. Weil man sieht halt die Schräge, man sieht, wie lang das Ding ist, oder der Graben, und landet dann, also wahrscheinlich wird jeder Physiker jetzt sagen, das Wasser nimmt nicht so viel Energie auf, wenn man da mit dem Fuß reintritt. Aber es ist, glaube ich, ein psychologischer Effekt, ob man in das Wasser reinspringt und dann auf dem Boden, auf der schrägen Fläche landet, oder direkt auf der schrägen Fläche.
Dann vielleicht noch wichtige Frage, bevor ich Ralf wieder eine Frage stellen lasse, aber die brennt mir auch schon lange in dem Zuge auf der Zunge. Letzter Wassergraben mit Bein oder ohne Beine?
Ich bin ihn nahezu 100% immer mit Bein. Ich habe es im
Okay.
Training mal trainiert, hatte aber nicht die Sicherheit oder das Gefühl, dass ich schneller dadurch bin,
Dass du
weil
schneller bist,
gefühlt bin
ja.
ich dann nicht weit genug gesprungen, und der
Hast
Schritt
eher
aus
Schwung
dem
verloren.
Graben war dann intensiver, und deswegen bin ich dann halt eigentlich immer mit.
Okay.
Also.
Das ist aber ein schöner Ansatzpunkt, weil das bringt mich zu einem deiner größten Erfolge. Jetzt mal Universiade machen wir gleich nochmal, ja.
Ja.
Da hat nämlich der Sieger das am letzten Hindernis so gemacht und hat deshalb, glaube ich, auch maßgeblich gewonnen. Das war das EM-Finale 98.
Ja.
Vielleicht erinnerst du dich noch, Marc, ja, also ich weiß es noch sehr genau, weil ich am Tag vorher Damian Kalabis kennengelernt habe. Wir kannten den vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Gerd Rumbau und ich, wir waren da irgendwie im Mannschaftshotel und haben gedacht, mit Damian Kalabis haben wir eigentlich noch nie gesprochen. Und am nächsten Tag ist er dann über das letzte Hindernis drüber, also ne, nicht drauf, sondern drüber und hat das Ding gewonnen. Das war dein zweites großes Finale in Folge, weil du auch im WM-Finale 97 warst. Also sagen wir mal so, einer der unbekannteren Weltklasseläufer in Deutschland, von dem wir auch damals nicht so viele hatten. Ja, erzähl mal, wie das damals so war, was Tango war, wie Leichtathletik war,
Genau, also ist.
wie oft du Autogrammwünsche erledigen musstest, Selfies
Also.
machen musstest, die es noch nicht gab.
Genau. Also Autogrammwünsche waren dann, also ich sag mal, 96 war eigentlich bei mir die Grundlage dafür, für die späteren Erfolge in den Jahren 97, 98 oder speziell 97. 96 war Olympische Spiele Atlanta. Bis zu den deutschen Meisterschaften, die damals noch im Köln-Müngersdorfer Stadion stattgefunden haben. Wenn man sich heute das Stadion anschaut, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass da mal eine Leichtathletikbahn drin war. War ich nicht nominiert, beziehungsweise hatte die Norm nicht geschafft. Die Norm war damals 8,25 gewesen für die Olympischen Spiele. Und dann bei dem Finale, bei den deutschen Meisterschaften, war eigentlich klar, sag ich mal, es waren Hagen Meltzer, Steffen Brandt und Kim Bauermeister. Die hatten die Norm schon gelaufen. Und deswegen war dann eigentlich klar, okay, die drei fahren dahin. Und dann irgendwie war mir nicht bewusst, dass ich in dem Jahr eigentlich auch schon die Chance beziehungsweise die Qualität hätte, auch zu den Olympischen Spielen zu fahren. und bin dann eigentlich eigentlich den ersten Kilometer viel zu langsam angelaufen. Also wir sind irgendwo weit über 3 Minuten den ersten Kilometer gelaufen. Und dann wurde dann Tempo gemacht ein bisschen und dann wurde es auch richtig schnell und dann wurde der letzte Kilometer richtig schnell. Und da bin ich dann im Endeffekt 8:26 gelaufen. Und dann sprich ich 1 Sekunde an der Olympianorm vorbei und ich behaupte mal, sie hätten mich auch mitgenommen als Dritter bei den deutschen Meisterschaften, weil Kim, der dann zu den Spielen gefahren ist, war jetzt auch nicht, hatte keine viel, viel bessere Zeit gehabt. Aber da habe ich dann so für mich gesagt, okay, jetzt muss ich nochmal alles auf den Prüfstand stellen oder jetzt nächstes Jahr willst du auf jeden Fall dabei sein. Und deswegen haben wir dann halt im 96 bin ich dann 97 oder 96 bin ich eigentlich in die USA gegangen zum Studieren, habe das aber dann mehr oder weniger nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder abgebrochen, weil das Gefühl war, dass ich da sehr gut trainiert habe, aber ich wieder in Europa sein wollte, um 97 jetzt nicht irgendwas zu verpassen. Und bin dann eigentlich dann halt 97 konstant besser geworden. Also sprich, ich bin, glaube ich, in der Saison gestartet mit einer 8:26, bin dann relativ schnell die Norm gelaufen mit 8:22 und war dann halt bei der WM. Und dann WM war in Athen und damals war es schon warm. Ich glaube, heute ist es nochmal wärmer in Athen, aber es war wirklich schon, also ich mochte es, diese trockene Temperatur dort. Und dann bin ich dann halt von, bin ich im, also es gab damals noch 3 Runden, also Vorlauf, Halbfinale, Finale. Und ich bin in jeder Runde dann Bestzeit gelaufen. Also ich bin eine 8:20 im Vorlauf gelaufen, Entschuldigung, eine 8:21 im Vorlauf, eine 8:20 im Halbfinale, und habe dann im Finale dann noch, bin ich eine 8:18 gelaufen.
Das ist krass.
Und das war halt, das war richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Da war ich dann Neunter mit, war, glaube ich, Dritter oder Vierter Europäer. Und dann war dann halt so, okay, nächstes Jahr Europameisterschaften, hoffst du mal ganz vorne dabei zu sein. Und dann lief das auch, guter Saisonstart gehabt, direkt im ersten Rennen Norm gelaufen. Und dann war es dann halt so, dass Damian Kalabis, der hatte mit mir zusammen in den USA studiert, an der gleichen Uni. Der ist aber dann halt noch länger geblieben. Und der machte ein relativ gutes Meeting. Damals gab es noch die DLV-Gala. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch
Ich habe
gibt.
einmal noch mitmachen dürfen, dann wurde die eingestellt. Das war damals in Wattenscheid sogar noch im Blauheide-Stadion
Ja,
damals.
tatsächlich
Okay. ist das ja im Prinzip das Sportfest, was der DLV aus eigener Ägide bestreitet. Ne? Das war dann halt mal eine Zeit lang ja in Leverkusen jetzt, ja. Und das Goldene Oval ist jetzt praktisch ja wieder der Versuch, das in Dresden auch jetzt mittelfristig dann entsprechend zu etablieren. Hat immer mal einen anderen Namen, aber es gab eigentlich immer so ein Sportfest, das halt auch unter der Ägide, also ne, Athletenakquise und so weiter, des Deutschen Leichtathletikverbandes durchgeführt wurde. Ja.
Ja, und das war damals in Dortmund und da ist Damian dann, ich weiß nicht, ob er das Rennen gewonnen hat, aber er war auf jeden Fall vor mir, ist dann halt auch zum Europacup gefahren. Und deswegen war dann halt klar, okay, Damian ist aber definitiv ein Konkurrent. Und dann bei der EM selber war es dann halt so, dass ich mich mit Sicherheit habe einschüchtern lassen aus der Situation, die dort vor Ort dann irgendwann aufgetreten ist. Also, sag ich mal, mit Damian und Anne und Franke als Trainer und so
Stefane
weiter.
Franke, ja.
Stefane Franke, mit der Situation habe ich mich dann mit Sicherheit ein bisschen einschüchtern lassen und ja, dann war es dann halt im Finale nur zu Platz 9 gereicht. Und Damian hat das dann halt entsprechend gewonnen. Also für mich immer noch mit Beigeschmack, aber ja, ist ja.
Rückblickend muss man das so sagen, wie es ist. Also ich meine, auch für diejenigen, die zu Hause das nicht mehr mitbekommen haben, weil das vor ihrer sportlichen Zeit war, das alles zu verfolgen.
Also in dem Jahr, also 98, war es dann halt so gewesen, dass er sich vor dem Finale damals Hees vom DLV-Arzt hat
Hieß,
spritzen
ja, genau,
lassen.
das verschleiert er quasi
Und
über,
Hees war halt zu dem Zeitpunkt noch legal. Jetzt
ja.
muss man sich mal die Frage stellen, warum braucht man einen Blutexpander?
Blutverdünner.
Ja, warum braucht man den? Und die Situation war halt, stand halt im Raum, weil ja, man hat das alles mitbekommen. Man kam morgens zum Frühstück, dann kamen die beiden runter, hatten beide ein blutiges Ohrläppchen, wo man nur dachte, hey, warum hat man morgens ein blutiges Ohrläppchen, wie wenn man jetzt, sag ich mal, wenn wir sonst Laktatmessungen gemacht haben. Das war dann halt einfach so. Und diese ganze Situation war ich definitiv überfordert.
Ja.
Ja. Und dann aber trotzdem, also es, ja, so doof wie es klingt, war damals halt noch erlaubt, das anzuwenden. Jetzt ist immer die Frage, ob man das alles ausreizen soll, aber ja.
Also meine, diese Diskussion ist ja nicht neu. Ich glaube, wir hatten alle hier, und das wissen wahrscheinlich schon noch die meisten und haben ja mitbekommen, haben wir auch ja hier besprochen, dass die Frage ja immer ist, Leistungssport um welchen Preis? Also ist es ethisch, moralisch richtig, einen Sport zu betreiben? Klar, wir streben oder haben auch in unserer Zeit als aktive Sportler immer danach gestrebt, Grenzen zu verschieben, die eigenen Grenzen auszuloten, international konkurrenzfähig zu sein. Das bringt die Natur des Leistungssports mit sich. Das ist auch alles cool. Die Frage ist ja immer dann, fand ich auch für mich, und das war immer eine rote Linie einfach für sich zu ziehen, musste man dann auch gucken, wo ist so der eigene moralische Wertekompass, sage ich jetzt mal. Also, wenn es darum dann geht, irgendwelche Medikamente einzunehmen, die Leistungsvorteile versprechen, selbst wenn es zu dem Zeitpunkt noch nicht verboten ist, fand ich jetzt irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, sage ich jetzt mal so. Also, das ist ja, glaube ich, nicht so gedacht, dass man, aber das ist halt in der heutigen Zeit. Damals schon, aber heute glaube ich auch weit verbreitet und nicht zuletzt der Fall rund ums Oregon Project, was ja dann irgendwann noch eingestellt wurde. Und Alberto Salazar hat das ja, glaube ich, einer breiteren Öffentlichkeit damals zugänglich gemacht, auch durch die Aussagen vieler Athletinnen und Athleten, hauptsächlich Athletinnen, aber auch Steve Magness hatten wir öfter schon erwähnt, der damals Assistenztrainer war und am Ende auch irgendwie als Whistleblower vieles davon öffentlich gemacht hat, wie dort operiert wurde. Und wenn dann versucht wird, irgendwelche Testosteroncremes an Team, also an Staff-Mitgliedern auszutesten, ab wann wird ein Test getriggert und so, ja, dann weißt du ja auch, das wird nicht gemacht, um vermeintlich, das war ja die Argumentation, zu verhindern, dass man durch einen Handschlag von einem Konkurrenten irgendwie einen positiven Doping-Test,
Ja.
also das ist ja, wissen wir ja alle, wie das dann ist, und das ist, glaube ich, eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, aber es ist halt auch schwer einzudämmen, weil, wie gesagt, solange halt was nicht verboten ist, wird es Leute geben, die es nutzen, um ja bestenfalls irgendwie besser abzuschneiden.
Absolut, genau. Also ich, ja, ist halt so. Also ich, und ich meine, der Leistungssport bringt das halt mit sich. Und oft ist halt so, ich meine, es ist ein finanzieller Anreiz, ein ideeller Anreiz. Deswegen, sag ich mal, ja, bringt es einfach die Sache mit sich, so doof wie es klingt.
Ja. Also ist natürlich eine sau spannende Diskussion, ja, auch gerade vor dem Hintergrund, was ja heute durchaus möglich ist, was es natürlich auch gerade so im Bereich der Grenzziehung zu Nahrungsergänzungsmittel für Optionen gibt. Ja, also Bicarbonat, Natriumbicarbonat ist für mich ja zum Beispiel durchaus auch so eine Diskussion, schwappt ja längst in
Ist
den
voll verbreitet.
gesamten Breitensport rüber, was mit Sicherheit einen größeren Anteil an den Entwicklungen der Zeiten in den Mittelstrecken hat, vielleicht sogar als die Schuhe, weil es darf meiner Ansicht nach noch ein geringerer Effekt der wirklich Carbon- und Schaum unterstützten Spikes hat. Aber Bicarbonat ist da schon ein entscheidender Punkt. Ist das jetzt Doping oder nicht? Ne? Da kann man sicher trefflich philosophisch drüber streiten.
Ich
Ja, das
glaube,
ist
das
jetzt
kannst du halt
ist
heute,
kein Medikament, ist ja klar,
genau,
sondern es ist halt ein Nahrungsmittel.
du kannst es kaufen, weil es
Ja,
mehrere Hersteller gibt, die das
genau.
ja, also vermeintlich legal, aber als Supplement verkaufen. Ich glaube, Hees,
Ja.
weiß jetzt nicht, wie es 97, 98 war, aber da gehe ich jetzt mal von aus, konntest du jetzt nicht einfach so in eine Apotheke gehen und sagen, ich bräuchte neben meinem, keine Ahnung,
Nee,
ich brauche
das
gerade was
sicher
für
nicht.
meine Nase, Nasenspray, aber ich bräuchte auch noch eine Packung Blutverdünner, da könnten Sie mir noch mit einpacken. Ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht gegangen sein. Also ich schätze mal, also, dass du das auch irgendwie nur unter ärztlicher Aufsicht und Rezept etc. bekommst. Da ist schon für mich nochmal eine Eskalationsstufe höher, sage ich mal. Alles, was irgendwie verschreibungspflichtig ist, zu erwerben und zu nutzen, um besser sportlich zu performen, ist auf jeden Fall, finde ich, schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, plus man muss es sich ja auch dann intravenös spritzen. Also ist ja nicht so,
Der,
dass man das wie eine Tablette nimmt, sondern man
korrekt.
muss im Idealfall eine professionelle Ausbildung haben, um das anzuwenden.
Ja, das war ja damals auch eine Diskussion, weil da, glaube ich, auch ein Mannschaftsarzt aufgefordert worden sein sollte oder gefragt wurde, ob er helfen könnte. Und vielleicht zu der No-Needle-Policy, das gab es ja dann auch zeitweise. Das war sogar um Rio relativ aktuell, als bei mir damals in Richtung Olympische Spiele ging, war dann auch so die Frage, das ist ja dann, ich glaube, durch Tour de France damals hat das an Wellen geschlagen, dass da halt viele Profis zwischen den Etappen Infusionen bekommen haben, was per se jetzt ja auch legal ist, ne? Wenn du Kochsalzlösungen und solche Sachen, also dass der Körper das schneller aufnimmt, ist jetzt an sich nicht, es ist keine Dopingsubstanz, die den Athleten verabreicht wird. Gleichzeitig ist ja trotzdem wieder die Frage ethisch, moralisch, soll Sport so sein, dass du eine Infusion benötigst oder darauf angewiesen bist, um am nächsten Tag wieder sportliche Höchstleistung zu bringen? Und da hat man sich ja dann aus Sicht der WADA auch erstmal, ich weiß gar nicht, ob das wieder revidiert wurde, ich bin ja nicht mehr so drin, aber damals ja dann auch gesagt, nee, also wir wollen so eine No-Needle-Policy, also sprich, Sportler sollen ja nicht irgendwie sich Zeug spritzen. Egal ob legal oder illegal, um dann besser zu regenerieren, härter trainieren zu können, besser zu performen. Das kann aber in Einzelfällen, hat das dann wieder auch zu, also im normalen Leben, das kriegt man ja als wahrscheinlich jemand, der nicht betroffen ist, kann auch nicht so mit, im normalen Leben bringt das dann andere Schwierigkeiten manchmal mit sich. Zum Beispiel, wenn man ein Höhentraining plant, da war es für uns jetzt nicht unüblich, wenn man gesagt hat, man geht nach St. Moritz oder nach Sestriere oder wegen mir nach Kenia, dass man im Vorfeld bestenfalls mit etwas Abstand ja nochmal vorher sein Blut checken lässt, wie sieht der Ferritinwert aus? Weil wenn der Ferritinwert im Keller ist, ist es generell schlecht für Ausdauersport, weil man natürlich nicht so gut Sauerstoff transportieren kann, aber es ist vor allem katastrophal, wenn man vorhat, ein Höhentraining zu machen, weil dann bist du da in 2 Wochen trainierst dich in den Keller. Das heißt, da sollte man ja dann im Zweifelsfall gucken, dass man diesen Ferritinwert wieder aufbaut. Kann man durch sehr viel Konsum von Rindfleisch machen, ist in der Realität jetzt nicht so praktikabel. Natürlich gibt es da auch verschiedene Ferritin, also beziehungsweise Eisentabletten etc. Wissen wir auch alle, ist jetzt vom Magen-Darm-Trakt häufig etwas schwerer aufzunehmen. Natürlich gibt es dann teilweise Ärzte, Sportärzte, die dann sagen, wenn du normaler Patient wärst, ich würde dir eine Spritze verschreiben, dass das quasi intravenös aufgenommen wird, weil es halt nun mal über den Magen-Darm-Trakt wahnsinnig schwer zu verstoffwechseln ist und es dauert wahnsinnig lange. Aber da gibt es dann zum Beispiel auch den Umstand, dass dann der sagt, normalerweise verdünnt man das mit einer Infusion, weil das ja sonst vom Körper als Fremdkörper, wenn du das pur spritzen würdest, aufgenommen wird und da kannst du halt bis Kreislaufkollaps und alles Mögliche. Und da gab es bei mir, glaube ich, auch mal so eine Situation, wo er gesagt hat, ich mache das nicht. Also ich würde jedem normalen Patienten, würde ich sagen, das ist jetzt medizinisch indiziert, du hast irgendwie einen Ferritinwert von 15. Also macht gar keinen Sinn, so in die Höhe zu gehen, geschweige denn Leistungssport zu machen. Ich würde eigentlich einem normalen Patienten, würde ich da sagen, das ist jetzt, sollte man so verabreichen. Aber pur spritze ich dir das nicht, weil ich keinen Bock habe, dass du hier bei mir gleich hier umkippst oder abnippelst. Und also, ja, ist im Leistungssport ist das immer, glaube ich, ganz schwierig mit Graubereich, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wo ist es dann medizinisch irgendwann wirklich vielleicht sogar schwierig.
Ja, ich glaube, solange eine medizinische Indikation vorliegt, ist es für mich jetzt, und diese medizinische Indikation nicht jede Woche vorliegt.
Genau, und keine TOE ist, damit man einfach einen Arzt hat, der es unterschreibt.
Zufällig jede Woche vorliegt. Ja. Ne?
Dann glaube ich, ist das, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn es dann halt ein geplantes, kontinuierliches Einsetzen ist, dann ist es, glaube ich, irgendwann.
Mit der Intention, fraglich. Sich einen Vorteil zu erarbeiten, einen Unlaut oder sagen wir mal, einen Vorteil durch das Konsumieren von irgendwelchen medizinischen Substanzen, dann finde ich es auch problematischer.
Ja. Hat dich dein Titel bei der Universiade von diesen eher, wie soll ich sagen, überschatteten Erfahrungen aus dem Leistungssport ein bisschen glücklicher gemacht?
Definitiv. Der war ja noch das Jahr davor.
Es ja, ist klar, war
97 hatte ich ja so einen, ich sag mal, den Lauf meines Lebens, um ihn mal so zu formulieren. Also sprich, zur WM hinzukommen, sich qualifizieren, dann bei jedem Start bei der WM die Bestzeit jeweils um 2, 3 Sekunden zu verbessern.
Wie viele Tage hattet ihr zwischen den Läufen bei der
Wir
WM?
hatten Mittwoch, wir hatten einen Tag, wir hatten gar nicht, Mittwoch, Donnerstag, also Mittwoch Vorlauf, vormittags um 10, donnerstags abends
Krass.
Halbfinale und samstags Finale.
Okay, also wenn der Hitze und Hindernis ist ja jetzt nicht 800, ne? Das ist schon ein ordentliches Pensum, krass.
Das war schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, heute gibt es auch nur noch also Vorlauf und dann Finale. Was, ich sag mal, das bringt dann andere Läufer ins Finale, um es mal so zu formulieren. Oder sag ich mal, weil man, sag ich mal, dann doch eine andere Tempohärte haben muss, um dann
Ja, und auch
in
Substanz, das
Anführungszeichen
wegzupuffern, ne? Ja.
Ja. Aber deswegen war dann halt, sag ich mal, Athen und dann, ich bin, glaube ich, fast direkt aus Athen, glaube ich, dann Richtung Catania geflogen, also nach Sizilien zu der Universiade. Nico Motschmann war damals noch mit, über 800 Meter, als Läufer oder mit dem ich dann halt auch schon relativ viel zusammen gemacht habe, Richtung Trainingslager. Und da war dann halt, sag ich mal, die Zeit dort war richtig cool. Ich glaube, das Olympische Spiel ist nochmal mit dem Faktor XY größer, besser, spannender. Aber es war irgendwie so was Spannendes, mal mit anderen Athleten zusammen zu sein. Und dann halt auch so ein Ereignis dann, weil das Stadion war immer voll. Es gab viele Italiener in den Endläufen und dementsprechend war die Stimmung ziemlich gut. Also deswegen, es war schon ein ziemlich gutes Rennen, oder beziehungsweise dann auch Vorlauf, wo ich dann mich sehr souverän fürs Finale qualifiziert habe. Und ich weiß noch, dass ich mit der Erfahrung nach dem Motto, ich glaube, in Athen drittbester Europäer gewesen, müsste es fast gewesen sein, und der drittbeste, und bei der Olympiade, Entschuldigung, bei der Universiade war ich halt der mit einer der wenigen, glaube ich, war noch ein zweiter Läufer, der mit in Athen im Finale war. Also dementsprechend war dann für mich irgendwie so, natürlich ist das falsche Wort, aber es war so eine, es passte rein, dass ich jetzt hier auch vorne mitlaufen kann oder gewinnen kann. Und deswegen war, so habe ich das Rennen dann auch gestaltet und war dann halt, ich glaube, ich bin 350 Meter vom Ziel, bin ich dann an die Spitze gegangen und habe das Rennen dann aus meinen Augen relativ souverän gewonnen. Und deswegen das war wirklich so, mit der Kombination Athen vorher war das wirklich so ein Aneinanderreihen von einfach tollen Ereignissen.
Nimm noch mal unsere Community mit. Universiade wissen ja ganz viele Leute gar nicht, was es ist. Ja, also erstmal heißt das jetzt offiziell World Students University Games. Ja, dann wird es ein bisschen deutlicher. Also dass es praktisch die Studenten-Weltspiele sind in olympischen Sportarten, aber nicht alle olympischen Sportarten, sondern nur ein paar. Wie da jetzt dieses Kriterium ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber in jedem Fall ist Schwimmen dabei, ist Leichtathletik dabei, sind die großen Spielsportarten dabei und so weiter. Also schon eine große Veranstaltung, ja. Die findet jetzt schon und dann in der nächsten Woche ab Montag dann Leichtathletik in Deutschland statt. Man würde jetzt gerne sagen da, aber es ist leider nicht so, weil in Duisburg ist der Hauptsitz. Die Leichtathletik findet in Wattenscheid statt. Da kommen wir gleich auch nochmal zu,
Ja.
logischerweise. Das Schwimmen findet in Berlin statt. Also es ist ein bisschen zerrissen leider. Das ist halt so ein olympisches Dorf nicht zustande kommt, in Deutschland jedenfalls nicht. Wie war das bei dir? Gab es olympisches Dorf? War das so ein Flair, dass man wirklich auch mal die bunte Welt des Sports Menschen kennenlernt, die man sonst nie kennenlernt?
Ne Kombi. Also es gab Sizilien war auch dreigeteilt. Catania war ein Standort. Dann ich überlege gerade, es war auf jeden Fall war auch mehr oder weniger zwei oder drei Standorte und auch die olympischen Dörfer waren dann ein bisschen weiter verteilt, aber das in Catania war das Größte. Deswegen hatte man da definitiv dann halt die anderen Sportarten auch gesehen, kennengelernt. Aber es war halt nicht so eine, ich nenne jetzt mal Wettkämpfe der kurzen Wege, sondern man war dann wirklich schon dann, musste man mit Bustransfer dann sich das organisieren, was alles machbar war. Aber es war halt nicht so, dass man, wie man jetzt, ich sag mal so, wie man jetzt Paris jetzt gesehen hatte, dass man da innerhalb von, also im inneren Zirkel von Paris dann eigentlich alle Wettkampfstätten besuchen konnte. So war es dann halt nicht. Und das waren schon, sag ich mal, dass man sich auf der Insel so ein bisschen verteilt hatte. Aber Feeling war definitiv da. Also und Stimmung war gut. Auch neben den, sag ich mal, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir am Anfang dran waren, in der Mitte oder am Ende. Ich weiß, gefühlt waren wir in der Mitte dran, mit der Leichtathletik, sodass wir am Ende auch noch ein bisschen, wie formuliere ich das?
Genießen konntet und
Genießen konnte,
abgedampft,
genau.
ja? Ja. Ja, das ist ja cool. Also bei mir zum
Ja.
Beispiel Olympische Spiele damals, Marathon, klassischerweise Männermarathon, Sonntag, letzter Tag. Da ist es Anreise, darfst du nicht so viel vorher kommen. Klar, Olympisches Dorf ist ja nicht darauf ausgelegt, dass alle Athleten gleichzeitig da sind. Und klar, Abschlussfeier kriegst du mit, Eröffnungsfeier siehst du im Fernsehen. Also das ist auch je nach, wie gesagt, Sportart und Zeitpunkt des Wettkampfs, ist das alles relativ, ja.
Ja. Definitiv.
Gab es denn dazu auch eine entsprechende Würdigung, als du nach Hause gekommen bist? Also jetzt außer in den Coesfelder Nachrichten?
Nicht so, also ich sag mal, nicht wie man es jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es erwartet hätte, aber nicht wie man es sonst vielleicht so kennt. Also es wurde dann nicht irgendwie dann so ein Empfang am Flughafen gemacht oder so, sondern man ist dann relativ inkognito angereist und konnte über den Flughafen dann nach Hause fahren. Damals war es dann halt, ich weiß gar nicht, also die Universiade ist danach eigentlich viel, viel größer geworden noch, gefühlt. Also sprich, damals hieß es dann immer noch, wenn ich irgendwie dann erklären musste, wenn ich gesagt habe, ich habe die Universiade gewonnen, dann haben mich alle mit verschreckten Augen angeschaut und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Studentenweltmeister. Und dann konnten sie, ah ja, okay, super, ja. Dann konnte man die Leute ein bisschen mehr damit anfangen. Aber gefühlt war dann halt so Peking, Daegu, also alles, was so danach kam, war dann halt nochmal von der Größe viel, viel dimensionierter. Und dann irgendwann ist Eurosport ja auch ganz groß eingestiegen in die Übertragung der Studenten oder der Universiade, was damals zu dem Zeitpunkt halt noch nicht vorlag. Und deswegen war das halt, ja, ist nicht unterm Radar, definitiv nicht, aber definitiv nicht mehr mit dieser Aufmerksamkeit, wie jetzt heute es passiert.
Das heißt, du hast kein Video von deinem
Ich
Triumph.
persönlich habe kein Video. Ich habe immer gehofft, dass die ARD oder irgendjemand noch was in petto hat, aber
War da jemand von uns? Nee, ich glaube nicht, ne, oder?
ich glaube fast nicht. Also
Also die
Simon,
ARD
also
ist so groß, da weiß man nicht so
ja.
genau, was da so passiert ist, ja.
Also von Athen habe ich noch Videos,
Ja.
sag ich mal, auch dann, also findet man im Internet auch, das sind dann so schön geil oder tolle pixelige Bilder. Sie waren bunt, aber sie waren pixelig.
Dass
Aber
man
dann
das,
von.
dass man das früher als geiles Fernsehen bezeichnet hat, ne, und dachte,
Ja.
wow, es sieht super aus, ne, ist auch aus heutiger Sicht wirklich auch
Eine
abenteuerlich,
große,
ja.
auch sehr pixelige Uhr, die unten rechts immer irgendwie so
Ja,
mitlief.
also tatsächlich ist ja Film, ne, also das, was ja davor war, ist ja von der Qualität her viel besser, ne, als diese Anfänge der digitalen Videoaufzeichnungen, ja, die wirklich. Ja, die waren anders als das normale Leben, ja. Das waren auch sehr andere Farben, ja. Also das waren immer sehr künstliche Farben doch, ne?
Ja, das
Also,
stimmt. Also das Grün im Stadion hatte immer so einen hellen Stich. Also da, sag ich mal, das war immer also, aber das war immer wesentlich heller, als ein eigentliches Gras aussieht. Also, ja.
Aber
Ja,
vielleicht
sehr
auch nochmal
geil.
für die, weil wir jetzt versuchen, ja so ein bisschen die Bedeutung von der Universiade oder Studentenweltmeisterschaften oder World University Games, welcher Namen auch immer wir nehmen wollen, ein bisschen einzuordnen. Was hat das für eine Rolle für dich und vielleicht auch dein Coach oder auch dein Verein, wie auch immer, gespielt? Vielleicht nicht nur in der Saison selber, sondern die Planung von der Saison findet ja meistens schon im Jahr davor oder im Herbst davor spätestens statt. Weil für euch war es ja offensichtlich schon ein Ding, wo ihr gesagt habt, das wird ein Saison-Highlight für uns oder könnte ein Saison-Highlight werden. Für euch war es ja wichtig, diesen Wettkampf zu machen. Ihr hättet ja auch sagen können, nee, wir machen was anderes, sondern wir machen einfach irgendwie Meetings noch oder so. Das heißt, für euch war es ja offensichtlich ein bedeutsames Sportereignis, was ihr auch entsprechend vorbereiten wolltet und du ja auch top abgeschnitten hast. War das damals unter euch, also unter euch Sportlern, Athleten in Wattenscheid oder insgesamt in Deutschland, hatte das da so einen Stellenwert? Weil, wie gesagt, in der Öffentlichkeit ja leider nicht. Selbst in der heutigen Zeit, ich finde es cool, dass die Sportschau, ich weiß gar nicht, Ralf, macht das mit dem ZDF zusammen oder wie funktioniert das?
Nee, tatsächlich ist das in erster Linie der WDR, der halt als Regionalsender
Okay.
das sehr stark abbildet, aber ist
Ja.
ja in ganz Deutschland zu empfangen, also ist ja
Es
kein
ist natürlich
Problem.
cool, oder du hast vorher Eurosport als Beispiel genommen, dass sowas auch
Ja.
sichtbar wird oder also erlebbar wird für Menschen, die sich für sowas interessieren am Fernseher zu Hause. Das war ja früher so eben auch nicht der Fall. Aber für euch oder für dich als Sportler war es ja scheinbar relevant, das auch als bewussten Saisonhöhepunkt aufzugreifen und vorzubereiten.
Absolut. Also ich sag mal, der Saisonhöhepunkt war dann, wie ich mich relativ früh schon qualifiziert habe, natürlich die Weltmeisterschaften in Athen.
Ja, klar.
Aber es war von vornherein klar, dass ich auch oder zur Universiade will und auch starte. Also vielleicht, ich sag mal, ich habe vorhin Nico Motschepong schon erwähnt, mit dem sind wir relativ viel in Flagstaff damals im Trainingslager gewesen. Und der hatte, ich glaube, ich sage jetzt mal noch als moderner Fünfkämpfer, glaube ich, fast noch an der Universiade teilgenommen, und aber als Leichtathlet war das, glaube ich, dann seine zweite oder vielleicht sogar schon seine dritte gewesen.
Okay.
Und der war halt absolut, sagte, das muss man mitmachen. Also da sollte man auf jeden Fall hin. Und deswegen war eigentlich von vornherein klar, okay, wir bauen es als zweiten Höhepunkt ein. Fast schon als, ne, Saisonabschluss war es nicht, aber es war halt so von der Rangfolge her dann wirklich so Weltmeisterschaften, und dann ist die Universiade das, was wo die Leistung nochmal unbedingt hin muss oder stimmen muss, und nicht nur Teilnahme, sondern halt, sag ich mal, mit dem Vorerfolg dann bei der WM, dann wirklich auch da möchte ich jetzt auch nochmal richtig gut abschneiden. Und ich habe jetzt auch sag ich mal, nachdem Ralf mich angeschrieben hatte, auch so ein bisschen nochmal recherchiert, so nach dem Motto, wie war das eigentlich 97, musste dann auch mit Erschrecken feststellen, dass es in dem Jahr nur zwei Goldmedaillen gab. für
Du
das
siehst
Team
aber,
Deutschland.
ja,
ja,
Wahnsinn, ey. Das ist ja dann
here we
noch viel
go.
krasser,
Ja,
ey.
das,
Ja.
ich sag ja, das, es
Wo war
sind
der
nicht
rote
so
Teppich am
viele.
Flughafen, ey? Also,
Ja.
ist ja wirklich bei
Ich
der
weiß, viel,
Ausbeute.
viel, viel exklusiver als ein Olympiasieger und irgendwie ist es unterm Radar geblieben. Ja.
Ja. Ja. Wer war denn das andere Gold?
Im Siebenkampf Frauen, warte, ich habe heute Morgen noch gegoogelt.
Lass mich, warte, warte, ich möchte gerne überlegen.
Ah, du willst es erraten? Okay, ich bin gespannt.
Also, besagte Maren Schott, die über 400 Hürden gewonnen hat, hat in dem Jahr, das war glaube ich Degu, auch Siebenkampf gewonnen. Aber die war das glaube ich nicht bei dir 97, weil die war jünger. 97. Hier, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, vom USC Mainz. Oh, ich sehe sie vor mir, ich sehe sie vor mir. Oh.
Ich sag mal, ich habe schnell noch mal wieder
Ja,
an die Liste. Mona Steikauf.
Bunker Steigauf, Mann, ja. Ja, das ist natürlich, das macht es natürlich noch ein bisschen geiler, würde ich sagen.
Exklusiver.
Ja, absolut,
Ja,
absolut,
genau. Das ist
absolut.
schon
Ne?
krass.
Nimm uns doch noch mal eben mit in den weiteren Verlauf deiner leichtathletischen Karriere. So ein Breaker war ja nicht ganz unähnlich wie bei dir, Philipp, ja auch die verpasste Qualifikation 2000 dann, ne, für die Olympischen
Ja,
Spiele, ne?
definitiv. Also, weiß ich mal, so 98 war dann halt noch so, okay, ich habe 98 dann wirklich viel gemacht, war bei der EM eigentlich zu einem, ich sag mal, in einer guten Form, habe es aber da dann halt nicht auf die Bahn gebracht. Bin dann aber von dort nach Rovereto gefahren,
Geiles
zu,
Meeting. Leider habe ich da
ja,
nie einen Startplatz gekriegt, aber das ist immer im
das.
September, Anfang September gewesen und hat eine richtig geile Lauftradition.
Also Rovereto ist mit eins der schönsten gelegenen Stadien in Südtirol, also sag ich mal, eine Grenze an Südtirol. Man ist im Stadion und schaut, sag ich mal, auf die Berge, um die Berge drumherum. Das Stadion ist eingebettet in Berge sag ich mal, Wetter ist zu dem Zeitpunkt immer bombastisch, windstill. Und dann bin ich halt in Rovereto damals noch deutschen Rekord über 2000 Meter Hindernis gelaufen,
Geil.
der mir jetzt auch gerade abgenommen wurde.
Ja, von Karl
Genau. Also sprich
Bebendorf.
dann, also der Rekord von Damian und mein Rekord hielt fast eben, oder meiner war dann sogar noch ein Jahr länger oder älter.
Ja, Vierteljahrhundert habt ihr schon den Trend
Ja, das war nicht, ja.
gesettet.
Deswegen, aber das war dann, deswegen, also das war 98 dann, wo ich wusste, okay, eigentlich die Form hattest du, aber du hast es dann halt bei der EM in Budapest definitiv nicht auf die Bahn bringen können. Und dann war dann halt 99, wo ich dann, haben wir auch nochmal viel in Frage gestellt, beziehungsweise dann habe ich dann, ich bin viel über Umfänge gekommen, beziehungsweise mein ganz großes Talent war gewesen, ich konnte irrsinnige Umfänge trainieren, auch harte Belastungen im Training und habe die weggesteckt und dadurch konnte ich mich dann halt verbessern. Ich glaube, das war somit mein größtes Talent, was ich hatte da. Und dann war ich dann halt, bin alleine nach Flexev gefahren, Februar für 8 Wochen. Habe dann 8 Wochen in Flexev allein trainiert, bin dann wiedergekommen, bin nach Italien ins Trainingslager gefahren mit dem DLV, nach Milano Marittima.
Milano Marittima. Ich wusste gar nicht, dass es früher DLV-Trainingslager da gab. So bin ich
Ja.
gefühlt meine Jugend, habe ich jede Ostern da mit VfL Sindelfingen auch verbracht, immer genau. Dieses kleine
Genau.
Dörfchen da an der
Ich
Adria.
würde fast noch behaupten, dass ich da auch noch mit den Streckenrekord auf dieser Kiefernwaldrunde, dieser 1000 Meter Kiefernwaldrunde halte.
Wie viele Runden man da zurückgelegt, das ist eigentlich auch komplett
Ja.
verrückt.
Ich weiß noch, ich war auf jeden Fall so gut, dass Dieter Baumann dreimal gefragt hat, was ich denn jetzt heute da trainiert habe. Und er dann wirklich dann auch dreimal nachfragte, nee, erzähl mir mal wirklich, was hast du denn da jetzt gemacht? Ich sagte, ja, ich bin 10 mal 1000 mit einer Minute Pause gelaufen und die alles in 305 oder schneller. Und dann,
Krass. Auf dem Boden auch nicht zu
ja,
vergessen,
genau. Und deswegen, da hatte ich dann richtig viel gemacht, kam mit einer richtigen guten Form wieder und habe dann, also André Green war damals, sage ich mal, mit mein größter Konkurrent, aber auch mit meinen, also heute auch noch mit einer meiner besten Freunde. Und der war damals bei Essex, ich war bei Nike gewesen und dann habe ich Schuhtausch gemacht. Und dann habe ich von ihm ein paar Essex bekommen und die hatten leider nicht so eine, sag ich mal, so eine gute, sag ich mal, Sohle. Also die Sohle war, der Schuh war top, aber der war halt nicht so griffig wie die Nikes. Und dann hat es mich in der Kurve im Kölner Stadtwald einmal voll lang gemacht. Dann bin ich aufs Knie gefallen, habe mir dann halt so Schotter in das Knie reingeholt. Und damals war man eher dann so, oder ich war dann halt so drauf, so nach dem Motto, ja, ist so nix, hab dann
Passt schon.
ja, Spaß schon, hab dann in der Spoho noch mein Hürdentraining beendet, um dann halt irgendwie festzustellen, das Knie sieht irgendwie so dick aus, komisch. Und
Shit.
dann bin ich mal zum Arzt gefahren, also ich glaube, man kann sogar sagen, das war am nächsten Tag. Und dann habe ich mir dann halt eine Entzündung im Knie reingeholt, über den Dreck, den ich da nicht rausgeholt habe. Und dann war ich damals beim Kalle Graf gewesen, und der hat dann halt mir direkt dann Antibiotika, habe ich direkt bekommen. Er meinte, das kriegen normalerweise die Leute, die eine OP haben, aber deine Entzündung sieht nicht so gut aus. Ja, und dann war dann halt die Saison gelaufen, weil ich bin dann ab da dann, glaube ich, 3 Monate keinen Meter mehr gelaufen, habe dann auch
Krass.
intensiv im Wasser trainiert, weil irgendwann, ich konnte dann das Knie wieder bewegen, aber ich konnte es nicht belasten. Hab dann ganz, ganz viel im Wasser trainiert. Und dann standen die, wie Ralf gerade schon andeutet, Olympischen Spiele im Fokus 2000. Hatte halt 96 da um die eine Sekunde verpasst, und deswegen war das halt wirklich so immer noch im Kopf, okay, Olympische Spiele ist das, wo man hin will oder wo ich hin muss. Muss oder will, ist dahingesprochen.
Ja.
Und auch wieder, sag ich mal, alles wirklich nur noch auf Sport ausgerichtet. Ich hatte damals dann halt das erste Studium hatte ich beendet als Maschinenbauer. Hatte dann halt noch Wirtschaftsingenieurswesen studiert, und das habe ich dann, sag ich mal, Richtung 2000 pausierend, und war dann halt auch im Trainingslager gewesen, und wir waren mit einer großen Combo auch wieder in FlexF gewesen. Und wer auch immer es war, wir wissen es bis heute nicht, irgendjemand hat das falsche Drüsenfieber dann halt eingeschleppt. Und zurückgekommen bin ich dann halt mit keiner Form mehr. Das gleiche ist Nico Motschbong auch passiert. Der hat dann halt 2000 auch dann entsprechend eigentlich keine Saison mehr gehabt.
Shit.
Und dann habe ich dann halt zu Hause dann wirklich, am Anfang kommst du ja wieder und denkst so, okay, ist der Höheneffekt. Also hast irgendwie da ein leichtes Übertraining gehabt, und da passierte und passierte nichts. Und es war dann irgendwann dann auch so, dass ich dann morgens aufgestanden bin und gedacht habe, naja, heute ist wieder ein guter Tag, ins Bad gegangen bin, mir Zähne geputzt habe und dann gedacht habe, ich glaube, ich lege mich noch mal hin. War doch schon anstrengend, das Zähneputzen.
Mann, krass,
Ja,
krass.
und das hat dann halt, ich glaube, sage ich jetzt mal, von April, Mai bis in den Juni rein mich gezogen. Da war die 2000er-Saison vorbei gewesen. Und das war dann halt so auch so ein bisschen der große Knackpunkt gewesen. Und dann habe ich dann 2001, ja, wie formuliere ich es? Ich habe noch mal alles gemacht, aber es war dann halt so, also 98 war dann so halb enttäuschend, 99 war eine Saison zum Vergessen, 2000 Saison zum Vergessen, und dann 2001 lief es eigentlich ganz gut wieder. Ich war dann halt Zweiter bei den Deutschen für die WM. 2001 müsste, ich überlege gerade,
Edmonton?
Edmonton, dafür hat es nicht gereicht, aber ich hatte gefühlt oder beziehungsweise es gab ja keine offizielle Norm wieder für die Universiade. War damals in Peking, und dann haben sie mich dann, bin ich Zweiter bei den Deutschen geworden, aber haben mich nicht für Peking nominiert. Weil es
Als
angeblich,
Titelverteidiger.
ja, ich war, das war also als Halbtitelverteidiger, weil dazwischen ist ja immer alle 2 Jahre die
Ah, stimmt.
Universiade. Also
Ja.
sprich, die 99er habe ich dann halt ja auch verpasst, aufgrund meiner Verletzung. Und dann 2001 haben sie mich nicht nominiert, und das war dann auch so ein bisschen so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt könnt ihr mich alle mal so ein bisschen. War dann halt, ja, in der Kombination aus so ein bisschen Enttäuschung, okay, will ich das jetzt eigentlich noch? Damals hatte sich dann auch, weil jetzt im Nachhinein ist es eigentlich, also ich habe das im Nachgang halt so für mich so ein bisschen aufgearbeitet, war dann halt das Thema EPO dann auch so ein bisschen mit rein, weil ich mich da nicht drauf einlassen wollte, oder ich wusste auch gar nicht, wie es geht oder wo ich mich da anmelden sollte, die Hand heben sollte, um da in Anführungszeichen auf den Zug zu springen. Aber das war dann halt so in den 98, in den 99er, 2000er Jahren, war dann ja auf einmal Leute vorne, die 3 Jahre vorher, sage ich jetzt mal, 20 Sekunden langsamer waren, wo
Ja.
man wirklich dachte, hey, das gibt's doch gar nicht. Also wo kommt der jetzt her?
Ja.
Das war dann halt auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, mal, da habe ich da noch Bock drauf, will ich das noch? Und ich glaube, aber das Größte, und das ist, glaube ich, so mein persönlicher Fehler gewesen, dass ich das Laufen irgendwann als Job angesehen habe. Und nicht mehr als Freizeitgestaltung, als Ambition, als etwas Tolles, sondern es war dann halt für mich so ein Job, sag ich mal, ich muss jetzt zum Training, ich muss jetzt trainieren, damit das dann irgendwann gut geht.
Ja.
Oder damit ich gute Leistung bringe. Und das war dann halt so, und wenn ich das dann so als Job angesehen habe, und dann kommt die Leistung nicht, war dann irgendwann so das Thema, warum machst du das jetzt hier eigentlich noch? Also du trainierst jetzt hier 14 Mal die Woche, und auf der Habenseite steht 0. Irgendwie Spiele hast du verpasst, die nächsten Spiele sind 2004. Ziehst es bis dahin nochmal hin? Und da war dann irgendwann so, hat sich bei mir so innerlich dann so das ergeben, dass ich gesagt habe, ja, vielleicht gibt es auch eine Alternative. Ich war dann, hatte damals dann das zweite Studium beendet, ich bin halt auf Jobmessen gegangen, aber eigentlich auch nur, weil meine Mitstudenten auf Jobmessen gegangen sind, deswegen bin ich da mal so mitgegangen. Und dann habe ich dann zwei, drei Bewerbungen abgegeben und hatte dann relativ schnell, also ich sage jetzt mal mit relativ geringem Aufwand, ich glaube, ich habe im Endeffekt 4 Bewerbungen geschrieben, hatte ich dann 3 Zusagen, 2 Zusagen für ein internationales Trainee-Programm, eine bei Bosch, eine bei Volkswagen, und dann habe ich mich dann gesagt, okay, dann fange ich jetzt an zu arbeiten an. Und dann war dann halt 1. November 2001 war dann mein erster Arbeitstag bei Volkswagen. Das war dann halt so, im Nachhinein habe ich es bereut, sage ich jetzt auch, dass ich dann so vielleicht das nicht noch weitergezogen habe, aber in dem Moment, oder ich sage immer so, in dem Moment war es die richtige Entscheidung, weil ich sie getroffen habe. Im Nachhinein hätte man mit ein paar mehr Aspekten das vielleicht auch noch anders machen können, aber auf der einen Seite bin ich froh, aber auf der anderen Seite, also der Sport hat mir extrem viel gegeben bis dahin. Aber auf der anderen Seite hätte es vielleicht auch noch mal ein, zwei Saisons richtig gut hinten dran gepasst, weil ich war dann 2001, war ich dann 28, also sprich, ich war in einem Alter, wo man halt, sag ich mal, sich auch noch hätte steigern können. Aber es war halt, irgendwie war dann halt so der Knackpunkt drin, und irgendwo habe ich dann halt die Ausfahrt genommen und nicht eine andere.
Ich glaube, also dass das die wenigsten eben auch nachvollziehen können, wenn man Sport auf so einem Level gemacht hat. Also erstmal ist ja ein Prozess über ganz, ganz viele Jahre, um sich erstmal auf so ein Niveau von 97 zu entwickeln, sozusagen. Das ist ja wirklich nichts, was über Nacht geht, sondern wie gesagt, man fängt als Kind irgendwann mal an, den Sport ernster zu nehmen und irgendwann führt dann das dann vielleicht mal bis Mitte oder Ende 20 in so eine Position, dass man auf diesem Level Sport treiben kann. Und wenn du das so erzählst, also es war total spannend, das zu hören, aber es ist auch so trotzdem für jemanden, der sich da vielleicht nicht so in Saisonzyklen und alles so reindenken kann und was das klingt ja dann so, okay, dann habe ich das gemacht, dann war ich ein Flexif, das ist ja krasse Arbeit. Also das ist ja viel Spaß, wenn man coole Leute dabei hat, aber es ist ja auch trotzdem eine krasse, teilweise gottlose Schinderei, was man da macht. Also auch Kenia fand ich immer geil oder auch Sestriere mit den Norwegern und so ist cool, aber es ist einfach schweinehart, wenn du da irgendwie in 5 Wochen 1000 Kilometer rennst. Das ist ja, das machst du natürlich vor dem Hintergrund, dass du hoffst, in diesen nächsten Leistungssprung zu bekommen. Wenn dann was schiefläuft, und ich fand die Story fand ich so bitter mit ausgerutscht, Knie gefallen, da kann man ja nicht mal dir einen Vorwurf machen. Also wenn man, macht man ja generell keinen Vorwurf, aber man könnte ja sonst mal sagen, du hast überzockt. Ist mir natürlich bei mir auch vorgekommen, hast sehenden Augens in eine Verletzung reintrainiert, weil man dachte, ich bin härter, tut nur weh, lauf mal ein bisschen drüber, zack, irgendwann ist es dann ein Riesenproblem und dann ist die Saison in Gefahr gewesen. Das ist ja nicht der Fall gewesen, sondern zur falschen Zeit am falschen Ort irgendwie ausgerutscht, passiert ja auch mal noch und dann aber dann auch noch das Pech zu haben, dass dann die Wunde sich entzündet und daraufhin Antibiotikagabe nötig ist, sie eine Saison verhindert oder zu einem Saisonabbruch führt, ist schon maximal bitter und maximal tragisch, wenn man weiß, was man vielleicht für gute Trainingswerte auch hatte. Das ist jetzt ein Jahr, was dann schon mal in die Tonne getreten ist. Also nur für euch zu Hause nochmal zum Einordnen, das ist dann schon, du hast ein Jahr geackert und du hast nichts dafür bekommen. Wenn das zweimal passiert, das ist bitter, also auch mental bitter, sich ja da irgendwo weiter zu motivieren und sowas. Und wenn das halt dann in 3 Jahren irgendwie passiert, wie gesagt, pfeifisches Drüsenfieber kann auch kein Mensch was dafür. Da, auch ja, who knows, wer dann wie und es ist ja auch wurscht, aber am Ende ist es halt einfach bitter, weil dann wieder eine Saison komplett hinüber ist. Und der Punkt, das fand ich bei mir damals auch so, als ich dann nach meinem Bachelor entschieden habe und eben damals nicht mich für London qualifizieren konnte, hatte da auch eine sehr schwierige Zeit davor, 3 OPs, stand mal mehr als nur auf der Kippe, ob das mal nochmal was wird mit Leistungssport. Und ich mir gesagt habe, ich will nicht irgendwie später das bereuen, ich probiere irgendwie 4 Jahre mich durchzubeißen, aber das war mit wahnsinnig vielen Fragezeichen versehen. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich macht es keinen Sinn, das jetzt weiterzumachen sozusagen. Also ich sehe jetzt gar nicht, wo das noch hinführen soll sozusagen. Das ist total schwierig, dass also das nach 3 Jahren das ist so eine Ewigkeit ja auch für einen Sportler sozusagen, wenn du dann diesen Step machst, dass dann Sport dein Hauptaugenmerk in deinem Leben auch ist und du, wie gesagt, das dann nicht mehr das Hobby ist oder ein sehr, wie soll ich sagen, sehr intensives Hobby ist, dann definierst du dich ja auch nur noch darüber. Das ist ja da die einzige Welt, in der du dich bewegst und auch die Leute, mit denen du dich hauptsächlich umgibst, sind wahrscheinlich Trainingskollegen oder Leidensgefährten, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch woanders leben, aber mit denen man die Trainingslage zusammen macht. Und wenn es da dann durch höhere Gewalt, wie auch immer, dazu kommt, dass du 2 oder 3 Jahre in Folge überhaupt nicht in der Lage bist, das, was du trainiert hast, abzurufen. Das ist natürlich maximal frustrierend und macht dann ja irgendwann fertig, das ist ja ganz klar.
Ja, nee, das ist, also vielleicht bei mir kam halt noch hinzu, über das, dadurch, dass ich dann da die 2 abgeschlossenen Studiengänge hatte, hatte ich auch eine Alternative noch,
Ja.
die
Wie
dann
ein Einstieg.
aufgegangen ist, so ungefähr.
Ja.
Wenn ich vielleicht keine Alternative gehabt hätte, weil ich vorher zu 100% auf die Karte Sport gesetzt hätte, dann wäre, glaube ich, die Diskussion vielleicht auch gar nicht aufgekommen oder die Fragestellung nach dem Motto, machst du jetzt weiter oder nicht, sondern das wäre dann irgendwie so nach dem Motto, okay, welche Alternative habe ich? Ja, ich kann jetzt irgendwie weiß ich nicht, was machen, aber bei mir deutete sich dann an, okay, da ist auch eine Option, die eigentlich ganz attraktiv ist. Und das war dann halt so, vielleicht auch so eine Art Exit, die dann aufging, und vielleicht, ich hatte dann vielleicht in dem Moment auch die Überlegung, ah Mann, jetzt hast du dich da beworben, shit, jetzt hast du eine Zusage, noch mehr shit, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Also, wo man dann halt so denkt, so, dass, ja, okay, wie viele Leute bewerben sich auf so eine Stelle und ich sage dann so, ach nee,
Na
übrigens, nee,
klar, ich möchte
kann ich
lieber ein bisschen durch
eventuell,
den Wald
ja, genau, kann ich in 2 Jahren
rennen.
nochmal vorbeikommen? Also ich, ja,
Klar, ja.
das sind dann die wirklich kritischen Entscheidungen, ja. Also duale Karriere hast du ja komplett durchgespielt, ja, das Prinzip duale Karriere, dann noch mit 2 Studien logischerweise. Wir hatten das vorhin schon mal kurz, dann gab es ja noch so einen kurzen Abstecher Richtung Marathon. Wann hat denn Sport wieder für dich wirklich Spaß gemacht?
Also die Marathonzeit, die war ja bei mir ganz kurz und intensiv. Das war dann halt ja so nach dem Motto, die haben mich nicht nach für Peking, für die Universiade nominiert. Okay, was mache ich jetzt? Und dann aber für mich, ich hatte im Hinterkopf, okay, ich fange den Job an. Ich habe das mit dem Job, mein Trainer, also damals Tono Kirschbaum, wirft es mir immer noch vor, nach dem Motto, dass ich mehr oder weniger die Entscheidung für mich getroffen habe und jetzt nicht mich geoutet habe und dann halt das in einem größeren Kreis hätte entschieden habe. Aber da war dann halt so klar, mit dieser Form, die du jetzt hast, die wirst du nie wieder haben. Und ich wollte immer Marathon laufen, warum auch immer. Das war
Das
irgendwie,
ist übrigens
vielleicht
eine
auch,
sehr gute Frage, warum auch immer,
ja, genau, also Michael
ja.
Fietz, sag ich mal, aus meiner Trainingsgruppe lief Marathon auch relativ erfolgreich.
Ja,
Der ist damals
total.
dann oder hat Frankfurt dann halt gewonnen. Und da war dann halt so, okay, Michael läuft Marathon, komm, dann probierst das auch mal aus. Jetzt machen wir einen Crashkurs und machen mal halt ich sag jetzt mal, 5 Wochen Marathonvorbereitung auf einem,
Das ist ja
ich
klassisch.
starte natürlich auf einem ganz anderen Level
Klar.
als jemand
Aber du
anderes.
bist ja auch nicht auf Ankommen gejoggt, ne?
Nee, nee. Also für mich war eigentlich, ich wollte die Norm laufen, ich wollte Norm für die EM, die war damals, glaube ich, 2014, sowas in den Dreh. Und da wollte ich drunter laufen, um dann, so wie ich habe es am Anfang erwähnt, dann 2002 dann während meines Berufslebens mich auf die Europameisterschaften in München vorzubereiten. Und dann haben wir dann halt so ein Crash-Ding gemacht. Und dann, sag ich mal, mein damaliger Trainer Tono war total dagegen, hat am Anfang auch mehr oder weniger keine Trainingspläne geschrieben. Und dann habe ich dann einfach so nach dem Motto, Michael, was machst du denn jetzt? Und dann mache ich mal mit. Dann haben wir dann halt wirklich einfach, dann bin ich ja dann einfach ein paar längere Sachen gelaufen. Ich bin zu dem Zeitpunkt noch nie länger als 20 Kilometer gelaufen. Dann bin ich, haben wir im Kemnader Stausee, haben wir dann so 30 Kilometer Läufe gemacht, also zum ersten Mal dann halt über 20 Kilometer gelaufen. Und dann sagte Michael so, ja, wir wollen das machen, aber ich so, Hauptsache es muss Spaß machen. Also das war so das Wichtigste. Und dann sind wir halt, und dann hatte er dann gesagt, ja, als Marathonläufer trainiert man langsamer. Ich sagte, ja, was heißt das denn, langsamer trainieren? Ja, ja, meinte er so, du musst halt nicht den 4-Minuten-Schnitt auf den Kilometer laufen im Training. Ich sagte, ja, aber das ist doch Quatsch, weil ich laufe doch später auch viel schneller. Ja, und dann sind wir dann halt, meinte er so, ja, wir laufen heute eine 30, und dann sind wir dann halt angelaufen. glaube ich, in 3,58 die ersten 10. Das waren halt 3 Runden um den See.
Also ihr habt das so definiert, du sollst nicht 4 Minuten laufen, also laufe ich schneller, ne?
Ja, so ungefähr, genau. Sag ich mal, sind wir 3,58 die ersten 10 gelaufen, dann 3,48 die zweiten 10 und dann die letzten war dann
Eskaliert.
nur so, was geht denn noch so? Ja, und das war dann halt so ein Marathontraining, wo ich einfach so mich auf die, ja, so vorbereiten wollte. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss noch mal einen Halbmarathon machen vorher, so einen richtigen als Wettkampf. Dann, weil, sag ich mal, damals gab es noch, oder das Internet war noch nicht so präsent wie heute, dass man da mal schnell googeln konnte, sondern dann hat man in der Spiridon geschaut oder in der Runner's World und hat
Tja,
geschaut,
die legendären Laufzeitungen, die es noch in Papier gab, ja.
ja, genau, wo findet denn jetzt eigentlich noch ein Wettkampf statt? Und bin dann halt nach Berlin gefahren und dann aber so. Also heute muss man wirklich drüber lachen. Damals war es aber für mich eine Selbstverständlichkeit. Sag ich mal, ich hätte mir ein Hotel leisten können, aber das war irgendwie, war die Frage, warum leiste ich mir denn ein Hotel? Ich kann ja bei Freunden schlafen. Und bin dann halt mit dem Zug nach Berlin gefahren, habe dann bei Freunden geschlafen. Das Einzige, was ich halt nicht bedacht hatte, ist, dass die natürlich nicht jemanden erwartet haben, der einen Tag vor dem Halbmarathon kommt und um 10 Uhr ins Bett will, sondern die hatten dann halt eine Party organisiert.
Das ist ein Klassiker.
Und
Das ist stark.
genau, und ich dann irgendwann, weil ich denen das auch nicht gesagt hatte, dass ich jetzt wegen einem Halbmarathon da komme, sondern dann war dann halt, habe ich dann da auf der Luftmatratze, bin ich dann irgendwann, habe ich mich dann verabschiedet von der Party, habe dann im Nebenzimmer auf der Luftmatratze geschlafen und bin am nächsten Morgen dann halt war von Charlottenburg der Halbmarathon und bin dann da eine 66 im Alleingang gelaufen. Das war dann, wo ich gesagt habe, okay, funktioniert irgendwie, damit kannst du auch einen Marathon laufen. Also ja. Und dann in Köln bin ich dann halt einfach angelaufen. Und da fehlt dann auch dann so ein bisschen so die absolute Erfahrung. Ich weiß nicht, Philipp, wie du die Marathons vorbereitet hast, auch so gedanklich mal oder ich da reingestellt habe. Bei mir war dann halt so gewesen, okay, ach ja, jetzt muss man ja aus Flaschen trinken und so weiter. Wie geht das denn eigentlich so?
So bin ich meinen ersten auch gelaufen in Frankfurt, aber da bin ich nicht ins Ziel gekommen.
Ja, und dann war es dann halt so, ah ja, okay, dann habe ich das noch ein bisschen vorher trainiert. Gels gab es damals schon, es gab die Power-Gels
Ah
oder
ja.
von Form Powerbar, aber es war halt nicht in der Leichtathletik-Szene verankert, sondern die gab es beim Triathlon. Aber in der Leichtathletik-Szene, also ich kannte keinen, der Gels genommen hat. Auch Fietzi, also sprich Michael Fietz, hat das
Krass.
nicht angewendet, so ungefähr. Und dann habe ich dann mich dann halt dann so mit so ich glaube, das gibt's heute sogar noch, das ist so ein schwedisches Kohlenhydrate-Produkt,
Ja.
blau mit gelber Schrift.
Ja.
Wann fällt mir gleich wieder ein? Das konnte ich ganz gut vertragen, das habe ich dann auch angewendet. Und dann war dann halt das Thema, dass ich jetzt sag ich mal zum Marathon gefahren bin nach Köln. Und dann kam dann Frank Leber, damals bei Nike, und sagte dann so, ja, hier Marc, du musst noch, wir haben noch Flaschen für dich. Und ich sagte so, ja, nee, guck mal hier, ich habe meine eigenen Flaschen. Das waren dann halt so 0,33er durchsichtige Wasserflaschen von Vittel, wo man außen das Vittel abgerissen hat und so Leichtflaschen, die man einfach so leicht, heute würde man Pfand dafür zahlen, damals gab es, glaube ich, noch keinen Pfand, aber so habe ich mir gedacht, das sind ideal, weil die Flasche ist leicht, ich habe nicht so eine große Flasche, die ist klein und handlich. Und er so, nee, nee, das geht nicht, du musst hier von Nike welche nehmen. Ich sage, ja, okay, kein Thema, dann welche Flaschen sind das? Ja, die hier vorne, ist klar, voll gemacht. Und dann, was ich aber nicht bedacht hat und er mir auch nicht erzählt hat, ich aber auch nicht ausprobiert habe, ist, dass das Flaschen waren mit einem Saugverschluss. Nicht diese klassischen Radfahrerflaschen, wo man oben das aufzieht und
Okay.
man das rausspritzen
Ach
kann,
je.
sondern wenn man gedrückt hat, passierte gar nichts. Sondern wenn man dran gesaugt hat, ging der Verschluss auf. Und das beim ersten Marathon, dann habe ich die erste Flasche genommen, habe dann trinken wollen, kam nichts raus. Ja, okay, was machst du damit? Da habe ich sie weggeworfen. Dann zur nächsten Verpflegungsstelle. Wieder, scheiße, was für Kackflaschen. Dann wieder so versucht zu trinken, wieder nicht geklappt. Ich glaube, ich habe die Flasche sogar noch aufgedreht, dann versucht im Laufen da was aus einer offenen Flasche zu trinken, was natürlich nicht funktioniert hat, weil der Mund ist selten so groß wie so eine Radflasche geöffnet. Die dann auch wieder weggeworfen. Dann habe ich mir irgendwann mal, glaube ich, einen Becher geschnappt, und war dann halt nachher im Ziel gewesen und hatte diesen einen Becher getrunken. Und deswegen hat es mir hinten auch so ein bisschen, sag ich mal, die Füße weggezogen. A, von zu schnell laufen. B, vollkommen falsche Ernährung oder keine Ernährung auf der Strecke. Weil ich halt bis Kilometer 35 war ich noch unter 2,14er Kurs und hinten raus hat es mir dann halt einmal den Stecker gezogen. Und ich sag mal, Ralf, jetzt vielleicht noch erinnern, mein Laufstil war jetzt auch nicht kein Marathonlaufstil. Also ich war eher ein Bahnläufer.
Ja, schon, aber das hat natürlich auch mit deiner, du hast es ja schon gesagt, du hast ja nicht nur eine entsprechende Körperhöhe, sondern auch im Vergleich noch relativ lange Beine. Da läuft man natürlich anders jetzt als ein 1,70 großer Läufer. Ne? Man läuft halt einfach anders. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass es weniger effektiv sein muss. Ne?
Nee, aber von der Bahn, glaube ich, war es schon ziemlich effektiv.
Ja.
Und Marathon war es okay, sage ich jetzt mal so. Aber so ist dann halt
Schade,
eine
niedrigerer
2,18.
Schwerpunkt nicht, aber das war bei mir auch
Ja.
immer schwierig dann, ja.
Ja, genau. Aber sag ich mal, die Jungs aus Wattenscheid haben sich nachher dann halt totgelacht, dass sie meinten dann so, ja, zum Schluss hast du nur mal einen Hebellauf gemacht. Auf den Das war dann halt so wie von der Bahn, so nach dem Motto, okay. Wie komme ich jetzt mal voran? Und nach dem Motto, ich ziehe keinen flacheren Schritt, sondern sage ich mal, ich komme über die Hubhöhe. Und aber leider war die Schrittlänge nicht mehr da.
Ja.
Ja.
Also sagen wir mal so, man muss ja auch als Ehrenrettung für deinen damaligen Trainer, für Tono Kirschbaum sagen, der hatte natürlich auch schon mit einem Haufen Chaoten zu tun
Ja, definitiv. Also wir
da,
waren schon verrufen. Also ich sag mal, es gab so, sag ich mal, den Trainingsblock Leverkusen, der sehr seriös war. Dann gab es den Trainingsblock über Dieter Baumann oder Isabel Baumann
ne?
als Trainerin, der auch sehr seriös war. Dann sag ich mal, die ostdeutschen Truppen oder sag ich mal, also die aus den neuen Bundesländern, halt mit Dieter Hermann.
Ah ja, die Termin, ja.
Das war dann halt, und dann gab es dann halt so die Wattenscheider, die eher verrufen waren. Als, okay, die können was auf der Bahn, aber die können auch was abends auf der Tanzfläche.
Ist
Und
halt immer
deswegen
die
gab es.
Frage, was bringt einen im Leben dann weiter, ne? Nachher.
Ja, aber es gab bei uns halt auch so, wir haben es immer genannt, also wir treffen uns immer noch regelmäßig, unregelmäßig. Es gab dann einmal das Jahr der Konsequenz, sprich, da haben wir kein Alkohol, wirklich abends nicht rausgegangen, wenn wir ins Flexdev waren, sag ich mal, 10 Uhr im Bett und haben wirklich nur trainiert. Das hat auch Erfolg gebracht und dann muss man das hier noch steigern. Und dann war dann irgendwann so, gab es so das Jahr der absoluten Konsequenz.
Was
Das
war
war
das
dann
denn dann? Da hat man dann nichts
halt
mehr gegessen oder
so
was?
ungefähr. Ne, da hat man dann nur noch für den Sport gelebt. Das war aber, ich weiß gar nicht, ob das Jahr gut war. Ich glaube, es war dann das Jahr, es müsste 2000 gewesen sein, wo ich dann nachher pfeifendes Drüsenfieber hatte. Vielleicht war das
Okay.
ja. Habe ich mir daher geholt, von dem Jahr der absoluten
Der
Konsequenz. Wer
absolute Konsequenz,
weiß.
ja. Also das gefällt mir mal schon auch sehr, sehr gut. Das ist ja eher, sagen wir mal, ein Freestyle-Ansatz an der einen oder anderen Stelle. Mit dem, was du jetzt inzwischen aus den anderen Sportarten, also aus dem Radfahren und aus dem Triathlon, weißt, gelernt hast, erfahren hast, würdest du dich noch mal zurückwünschen in so eine
Absolut.
Situation?
Absolut. Also ich sage mal allein das Ernährungsthema über dem Triathlon. Sag ich mal, ich habe relativ viele Mitteldistanzen gemacht. Und dann halt die eine Langdistanz. Sag ich mal, da ist das Ernährungsthema ist halt, also sprich das Ernährungsthema auf dem Rad, wie führe ich Kohlenhydrate zu, wie also das Tapering eventuell auch dann halt vor Belastung oder vor Wettkämpfen und so weiter, das gab es damals bei uns in dem Sinne gar nicht. Vielleicht haben wir es gemacht, aber wir haben es definitiv nicht bewusst gemacht. Also das war dann halt vielleicht so, hat man sich auf den richtigen Wegen bewegt, aber man hat es nicht irgendwie wissenschaftlich untermauert gemacht oder so. Und deswegen würde ich manche Sachen schon anders machen, professioneller machen. Ob es genauso viel Spaß gemacht hätte beim Training, ist dahingesprochen, aber ich glaube, es wäre gefühlt mit erfolgreicher wahrscheinlich gewesen, um es mal so zu sagen.
Ja,
Aber halt,
ja.
ich sag mal, Philipp, beim Radfahren, ich bin später, also beim Radfahren habe ich dann halt viel nach Wattwerten trainiert und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die Läufer heute auch nach Watt oder nach irgendwie Umrechnungsfaktoren trainieren. Aber nachher bei mir auf dem Rad habe ich dann, ich habe so eine, also als eine Amateursaison gemacht, 2017, wo ich dann 15.000 Kilometer gefahren bin und dann wirklich sehr professionell neben einem vollen Job trainiert oder ja trainiert habe. Also ich hatte, sag ich mal, einen 50-Stunden-Job, habe aber dann halt in dem Jahr 14.000, 15.000 Kilometer Rad gefahren.
Was
Und das mir wirklich so.
komplett crazy ist, ja, um das mal klar zu sagen, ja.
Also meine damalige Frau hat das mitgemacht, weil sie genauso drauf war. Deswegen gab's da keine Diskussion zu Hause, was wirklich von Vorteil ist. Und sag ich mal, und das hat man damals halt nicht gemacht. Da war halt klar, okay, wir sollen diese Läufe machen. Dann hat man auf der Bahn das noch gemacht, aber wenn man draußen, sag ich mal, im Weidmauer Holz war bei uns ein beliebtes Trainingsgelände, wenn das da Spaß gemacht hat, dann hat man dann halt auch mal so lange trainiert oder so hart trainiert, bis man hinten die Leute rausgekegelt hat. Also, wenn ihr Jan mal im Podcast haben solltet, dann könnt ihr ihn ja mal nach seinem ersten Training beim TV Wattenscheid fragen. Weil das wurde dann, sag ich mal, es gab eine altgediente Truppe, so Rüdiger Stenzel, Michael Fietz, Heiko Schulze, Hartmut Mehl, das war dann halt so die altgediente Truppe, so sag ich mal, Jahrgang 73 und älter. Und dann irgendwann kam dann halt so mit Jan Fitschen so die nächste Generation. Und Jan kam zum Training und Jan kam schon als wirklich richtig guter Mittelstreckenläufer und wurde dann aber einmal dann halt beim Training, dann beim ersten Training, dann wurde ihm einfach mal gezeigt, was Training bedeutet.
Aber wahrscheinlich bei einem vermeintlich normalen Dauerlauf, schätze ich jetzt mal. Oder
Ja,
war
nee,
das
es
im
war dann schon
Stadion? Ah, Tempoläufe, okay.
Tempoläufe im Waldmann Holz, das war so eine profilierte Strecke,
Okay,
Tausender
okay.
konnte man da sehr gut laufen.
Okay.
Und das war dann halt so, okay, jetzt schauen wir mal, was der kann.
Aber das Geile ist ja, dass diese Geschichten, die scheinen sich ja überall parallel abzuspielen, weil ich könnte da auch zig Geschichten vom VfL Sindelfingen oder dann, nachdem ich in Regensburg dann später einer der Großen war, genauso erzählen. Also das, was du als Jungspund beim VfL von den Altgedienten erfahren musstest, hast du dann auch weitergegeben natürlich, als dann in dem Fall gestandener Athlet in Regensburg, wenn da neue kamen und dachten, du, in meinem Dorfverein bin ich aber jetzt schon in der, keine Ahnung, Auswahl in Bayern, whatever, oder Nachwuchsbundeskader und hier können wir jetzt aber keine Ahnung, möchte ich jetzt auch immer ganz vorne erste Reihe in der Gruppe mitlaufen, dann war öfters mal vielleicht ein vermeintlich moderater Dauerlauf plötzlich, sagen wir mal, progressiv gestaltet worden, wo vielleicht auch mal Kilometer Richtung 3:10 hinten raus drin waren und plötzlich Leute, die sich noch nicht auskannten, einfach irgendwo im Wald abgestellt wurden und sich dann ihren Weg selbst zurückgesucht haben, sozusagen. Ja, das scheint sich
Ja,
durchzuziehen, ja.
definitiv. Weil das ist, ich sag mal, das, ich meine, wenn man Fußball hört, ist es da ja auch so, wenn da, glaube ich, neue Spieler kommen, dann werden die auch erstmal auf die Probe gestellt und so ist es dann. In Läufergruppen wahrscheinlich auch absolut gang und gäbe, mal zu schauen, was kann der
Ja.
und das, was der auf dem Papier hat, bringt dir das hier auch jetzt auf unserem Home-Turf?
Ja,
Also.
absolut, absolut.
Und Home-Turf ist was ganz anderes als so ein Stadion mit
Das stimmt, ja, genau. Weil man
abgemessenen
wusste halt, in welcher Kurve man antreten musste. Man wusste,
Maßen.
wo die Welle kommt, wo man nochmal
Richtig.
eine kleine Spitze setzen konnte,
Ja.
die einem anderen dann ganz, ganz wehtut.
Ja.
Ja. Deswegen, aber das, also ich meine, deswegen hat das halt. Also ich habe irrsinnig viel Spaß im Training gehabt. Ich habe, wie ich schon sagte, ich glaube, mein einziges Talent war, dass ich hart trainieren konnte und mein Körper das verarbeitet hat. Aber das war halt wirklich, wirklich, da habe ich Spaß dran gehabt. Also wenn ich dann, sag ich mal, zerstört auf dem Sofa oder nach Hause gekommen bin und ich sag mal, wenn das Wetter beschissen war, also sprich, wir, sag ich mal, bei plus null, also bei plus minus null dann irgendwo dann im Wald mal Holz trainiert haben und dann eine Tausender geschrubbt haben und dann nach Hause gefahren bin und man erstmal zu Hause auf der Bettdecke auf dem Sofa liegt und leicht Schüttelfrost hat und sich dann überlegt, ha, okay, was ist das jetzt? Aber dann halt am nächsten Morgen dann wieder aufgestanden ist und den 20er Sonntagslauf gemacht hat. Also da wusste man, okay, man verträgt was.
Ja.
Absolut, ja. Jetzt ist ja die Universiade in Wattenscheid und Chemnader Stausee gibt es auch einen kleinen Ausflug. Das ist ja so ein bisschen so ein wie soll ich sagen, so ein Flashback in die Vergangenheit, ja, also für mich ja auch, ich kommentiere ja zusammen mit Tim Tonner, der war auch irgendwann in Wattenscheid, alles zu unterschiedlichen Generationen.
Tim müsste 2, 3 Jahre jünger sein als ich, also ich
Genau,
habe ihn noch als
ja,
Sprinter erlebt.
absolut,
Also,
ja, genau.
ja.
Und jetzt ist da ein neues Stadion mit einer blauen Bahn und ganz schick neu gemacht, also ja auch ein Schmuckkästchen für die Leichtathletik in Deutschland, das soll ja auch in den nächsten Jahren dann wieder für deutsche Meisterschaften genutzt werden, etc. Am Chemnader Stausee wird der Halbmarathon-Wettbewerb und die Gehwettbewerbe stattfinden. Ne? Also da ist halt auch tatsächlich dann euer Trainingsgelände, wo ja sehr, sehr, sehr viele Menschen, also auch Amanal hat ja da ewig Sachen gemacht, Kilometer von Läufergruppen und Läufergenerationen absolviert wurden, ist dann halt mal offizielle Wettkampfstrecke für die Weltstudenten Games. Aber das Geilste muss wohl sein, ich bin jetzt noch nicht da gewesen und ich freue mich da total drauf. Es gibt jetzt eine Finnbahn da drumherum.
Es wurde mir auch berichtet, also ich sag mal, Rüdiger Stenzel ist, der ist im Stadtsportbund Bochum
Kommt auch
aktiv
aus deiner Heimat,
oder
ne? Auch
ja,
aus
genau.
Coesfeld, ja.
Oder der leitet den, ich kenne seinen Titel gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er da beim Stadtsportbund und der berichtet mir dann immer regelmäßig oder hat dann berichtet, ah, das Stadion ist komplett neu. Es gibt
Cool.
ein Einlaufstadion,
Genau,
muss man sich
Warm-up-Stadion,
mal
genau,
ein
ja.
Warm-up-Stadion.
Das war früher noch ein Fußballplatz daneben dran irgendwie,
Exakt,
also.
genau.
Ja. Aber da lebte auch der Mäzen, ja, Klaus Steilmann noch, ja, der da auf diesem Fußballplatz mit seiner alten Herren gespielt hat.
Ach so.
Ja, und er war in den Altherrenmannschaften immer Torschützenkönig der ganzen Liga. Weil die anderen, ja, in
Haben sie
der
nicht
Regel
getraut, oder?
ausgediente, nee, in der
Ach
Regel
so.
ausgediente Profis oder Halbprofis hatten
Ah.
nur eine Aufgabe, ihm den Ball so vorzubereiten, dass er den nur noch einnetzen musste.
Ja, nein, das stimmt. Also Klaus Steilmann war damals halt der absolute Mäzen. Also A von der SG Wattenscheid 09, vielleicht mal Richtung Bundesliga sogar, oder haben Bundesliga gespielt, TV Wattenscheid beim Leichtathletik und dann halt rhythmische Sportgymnastik. Und ich glaube,
Ja.
ohne Klaus Steilmann war damals die Leichtathletik in Wattenscheid wäre nicht so groß geworden, oder Punkt aus, wäre nicht so groß geworden, weil der hat da schon, sag ich mal, aus Freude am Sport da Millionen reingesteckt.
Ja,
Also,
ja. Also
genau, aber jetzt,
Textilunternehmer eigentlich ja im normalen Leben haben wir, glaube ich, nie Sportsachen gemacht. Ne? Die haben immer so Casualwear gemacht.
ja, genau,
Genau.
also,
Aber einfach ein unglaubliches Herz für Sport und natürlich auch für Leichtathletik, weil das waren ja Generationen, die da von ihm unterstützt worden sind. Ne? Ist schon so.
ja,
Ja.
definitiv. Nee, und dann, sag ich mal, es gibt dann halt den Einlaufplatz und die professionelle Finnbahn, was natürlich, ja, unfassbar tolles, weil also ich meine, es gibt selten was Schöneres, wenn man Tempoläufe auf einer Finnbahn macht oder Wettkämpfe auf einer Finnbahn macht.
Ich glaube, wir müssen noch
Also
mal
das
eben
sind,
erklären, was eine Finnbahn ist für Leute,
das
die
werden
noch nie
wahrscheinlich
auf
gar
einer
nicht alle
Finnbahn
wissen
waren.
hier.
Ja, also das
Ja.
ist im Prinzip habt ihr schon so eine vielleicht so eine ganz kleine Anwandlung. Ja, man orientiert sich da an Waldlaufuntergrund, wie es den vermeintlich in finnischen Wäldern geben sollte. Ja, also das ist halt Rindenmulch letztlich, ne, der
Ja.
platt gedrückt wird, aber so, dass man wirklich vernünftig drauf laufen kann. Also nicht, dass man in grober Asche läuft, also gefühlt in grober Asche läuft. Aber das macht halt total Spaß, darauf zu laufen. Eigentlich macht das, also wir jetzt als Sprinter haben da drauf höchstens mal Tempoläufe gemacht, ne? Weil in der Zeit bin ich jetzt nie länger als 3,5 Kilometer gelaufen. Warum auch? Totaler Schwachsinn. Ja. Aber so für Läufer ist das natürlich ein Traum, einfach darauf zu laufen. Ne? Also auch mal
Ja,
schnell zu laufen. Ne? Ja.
definitiv. Also es sind ja so ganz, ganz grober Rindenmulch. Also sprich, oder die, sag ich mal, von den Kiefern, die Außenhaut sogar nur, also sprich, dann ist und bombastisch drauf zu laufen. Also sprich, man hat ein irrsinniges Dämpfungsgefühl, aber man ist trotzdem noch so schnell, dass man nicht wie, sag ich mal, durch losen Sand läuft.
Ja,
Deswegen
ja.
ist
Also
schon,
schon, man hat
ja.
ein bisschen das Gefühl von einem Return, ne? Dass man irgendwie ein bisschen was
Ja.
vom Boden wieder kriegt, ne? Ja.
Aber nochmal fürs Verständnis, das haben die um den kompletten Chemnader Stausee einmal rumgemacht.
Nein, nein,
Na,
um die neue Anlage,
ach
um
so, ich
die,
dachte gerade,
also es ist ja
wow,
ein
was geht ab?
Gesamtkomplex,
Ja,
das
ja.
war schon immer so, ne? Die Leichtathletikanlage, dann der Fußballplatz, der jetzt das Einlaufstadion geworden ist, ja, dann ist irgendwann ja die Halle dazugekommen, ja, das war so die Zeit, als ich da rumgesprungen bin, dann ist das Teilzeitinternat dazugekommen und das Ganze ist halt jetzt ein Gesamtkomplex, ja, und da drum, ich habe es jetzt auch noch nicht genau gesehen, wo jetzt genau die Finnbahn lang geht, aber da ist jetzt halt eine Finnbahn integriert und das ist natürlich schon
Okay.
ein Träumchen, ne?
Ja.
Ja.
Dann hoffe ich mal, dass sie auch dann halt Wettkämpfe darauf anbieten, weil das sind dann, ja. Weil das war ja auch so. Ich habe mal mit Alex Lubina, Jan Fitschen, haben wir mal auch dann halt so einen Finnbahn-Wettkampf, ich glaube in der Nähe von Osnabrück, dann halt gemacht, wo wir dann, wir waren alle noch Ich glaube, das muss so dann ja Ende der oder Anfang der 2000er sein. Sprich, wir waren alle in einer extremen Hochform und haben dort dann gegen lokalen Matadoren sind wir dann gelaufen und haben dann da halt sag ich mal, diesen Finnbahn-Wettkampf gewonnen. Aber es war dann halt ein Just-for-Fun-Wettkampf, aber der war richtig, richtig gut. Ja.
Sag mal,
Ja, stark.
jetzt hast du ja sämtliche Optionen des Sporttreibens vor dir. Was hast du für sportliche Ziele? Sind
Jetzt noch
noch
nicht.
welche da? Ja.
Also sportliche Ziele, oder ich sag mal, irgendwann bin ich dann ja von der Leichtathletik weg, dann habe ich dann noch irgendwann gemerkt, okay, wenn ich weniger trainiere, oder ich habe danach dann wirklich alles gemacht, was ich früher nicht durfte. Also ich bin Ski gefahren, ich bin Snowboard gefahren, ich habe Fußball gespielt. Und dann aber irgendwann dann halt bin ich dann wieder zu Ausdauersport gekommen, der Ausdauersport hat Triathlon, dann übers Triathlon zum Radfahren, das dann relativ intensiv gemacht. Und jetzt habe ich für mich jetzt, aber da habe ich echt lange gebraucht. Also ich bin jetzt 52 und habe dafür echt lange gebraucht, dass man Sport auch betreiben kann, der um etwas zu erleben und nicht um eine Leistung zu erbringen. Weil für mich war
Spannender
früher,
Punkt.
weil für mich
Spannender
war
Punkt.
Sport immer oder auch Training war für mich immer so, ich trainiere, um ein Ergebnis zu erzeugen. Ich trainiere nicht, um jetzt durch den Wald zu laufen und irgendwie, sag ich mal, mich danach gut zu fühlen oder so, sondern ich trainiere, um meine Leistung zu bringen. Und das hat bei mir echt, echt ganz, ganz lange angehalten, oder ich habe 2, 3 Jahre, sag ich mal, anfangen, also so bis 2004, 2005 dann fast gar nichts gemacht. Und danach habe ich wieder mit dem Sport angefangen, das mit absolutem Leistungsgedanken. Nach dem Motto, ich trainiere, um eine Leistung zu bringen. Das war beim Triathlon so, das war beim Radfahren so. Und jetzt bin ich jetzt wieder in so einer Phase, wo ich so mit dem Radfahren dann auch so ein bisschen abgeschlossen habe, weil das war dann halt dann auch so intensiv, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal irgendwie was anderes machen. Familie ist dazu gekommen, was den Schwerpunkt komplett wechselt. Also sprich, wenn man Kinder hat, ist man nicht mehr Herr der eigenen Zeit und
Radfahren
macht
ist
dann
jetzt auch
halt
nicht das sozialste
exakt.
Sporttreiben
Und jetzt ist es
der
halt
Welt.
so, dass ich einfach eher dann so wieder glaube oder für mich so festgestellt habe, alles, was ich jetzt irgendwie Bock drauf habe, ist eher dann halt so ein Eventcharakter. So nach dem Motto, ich mache eine Deutschlandquerung, steht bei mir, also mit dem Rad steht bei mir auf Agenda, aber dann halt einfach nur, ich fahre irgendwo los,
Erleben.
übernachte irgendwo, fahre dann weiter und übernachte dann wieder irgendwo und fahre dann weiter und bin dann irgendwann von der Ostsee bis zur Zugspitze gefahren.
Wow,
Sowas
alles
ist dann
gut.
steht bei mir auf Agenda drauf. Oder jetzt, bin vor 3, 4 Wochen bin ich die Vätternsee-Rundfahrt gefahren. Das sind Schweden, 313 Kilometer um den Vätternsee rum.
Eine übrigens legendäre Veranstaltung in Skandinavien, ja, mit, sag mal, Teilnehmerzahlen, wir sind, machen relativ viele,
Es
ne?
40.000 waren es, glaube ich, jetzt irgendwie
Darüber
in der
reden wir.
Größenordnung.
Wir reden von 40.000 Menschen, die sich das geben. Also es ist wirklich eine crazy Veranstaltung, ja.
Und
Aber
es war dann halt.
soll ganz okay sein. Ich hoffe, du hattest
Das
gutes
macht
Wetter.
irrsinnig Spaß, wenn man mit den richtigen
Ja.
Leuten unterwegs ist,
Ja, okay.
definitiv. Und für mich war es dann jetzt, glaube ich habe jetzt dort festgestellt, man kriegt dann auch die Statistiken. Es war halt meine vierte offizielle Teilnahme und meine fünfte insgesamt, weil ich bin irgendwann mal, der Rüdiger Stenzel macht das, ich glaube, der ist jetzt schon fast bei 15 Teilnahmen.
Oh,
Der
wow.
macht das fast jedes Jahr und der hatte mich dann irgendwann mal angetriggert und beim ersten Mal und dann habe ich ihm gesagt, ja, es gibt keinen Startplatz mehr, okay. Komm, wir fahren einfach. Ich habe gesagt, ich fahre einfach hin und mal mir meine Startnummer selber. Und bin dann halt mit meiner selbst gemalten Startnummer gestartet. Dann noch dreimal so hinterher. Und dann habe ich lange das nicht gemacht. Und letztes Jahr, also wir treffen uns immer alte, also Michael Fietz ist dabei, Heiko Schulze, Rüdiger Stenzel, Bodo Unger, oder der Mann, Freund von Claudia Dreher, treffen wir uns immer in Magdeburg zum Herrentag, also sprich zum Vatertag und machen dann eine Radtour. Und da ist dann die Idee geboren worden, okay, ich könnte ja die Vetternsee einfach mitfahren, weil alle anderen auch mitgefahren sind. Und dann habe ich mich aber, wie formuliere ich es, die Vorbereitung war sehr rudimentär und ich habe mich auf meinen Erfahrungsschatz von Ausdauersportarten zurückgetrieben. Also sprich, ich bin am Montag vor der Vetternsee-Rundfahrt, das war dann Pfingstmontag, nee, Quatsch, nicht Pfingstmontag, doch, Pfingstmontag, bin ich zum ersten Mal Rad gefahren dieses Jahr. Eine 75 Kilometer und bin dann einen Tag vor der Vetternseefahrt in Schweden dann nochmal 40 Kilometer gefahren. Also sprich, ich hatte 104, 105 Radkilometer in den Beinen und bin dann am nächsten Tag die 313 Kilometer gefahren.
Das ist auch
Und
nicht der ganz klassische Approach.
nee. Aber es war dann halt so, da habe ich nur gedacht, so, okay, es geht noch viel über Erfahrung oder mal in den Körper reinhorchen. Was geht jetzt eigentlich? Oder sag ich mal, der Körper, ich glaube, man kann einfach noch ganz, ganz viel abrufen, was man irgendwann mal
Ja, so
gelernt
eine
hat. Und
Langzeitanpassung geht auch nicht so dolle verloren, wie viele denken,
ja.
ja. Ne.
Genau, also ich kann keine, wenn ich jetzt einen Dauerlauf mache, laufe ich, jeder würde mir sagen, viel zu schnell. Also ich laufe immer noch einen 4:30er Schnitt, was viel zu schnell ist. Also sprich, meine Pulswerte sind viel zu hoch, aber
Macht
es
mehr
macht,
Bock.
ja, exakt. Es macht, also, Punkt aus.
I
Also,
feel you. Da wollte ich gerade sagen, da habt ihr euch wieder getroffen, ne? Ist ja
Punkt aus. Also,
klar.
sonst läuft man irgendwann noch über die Hacke oder so. Und deswegen muss man ja 4:30 laufen, damit man noch auf dem Vorfuß oder Mittelfuß landet. Und dann, sag ich mal, ich mache jetzt, also meine Kinder machen relativ viel Sport, angefangen von Fußballspielen, Leichtathletik, Schwimmen. Und dann, aber, sag ich mal, meine Frau ist genauso drauf und nach dem Motto, okay, wenn wir müssen sie auch ein bisschen vorleben und dann machen wir dann halt, mache ich dann halt so Volksläufe mit. Aber halt nur, dann laufe ich jetzt halt die 5 Kilometer in 19 Minuten, wo ich mich richtig drüber freue und denke so, wow, das kannst du noch, den Zehner kann ich so knapp unter 40 dann nochmal einsteuern, wo ich dann danach dann aber 1,5 Wochen lang jede Muskelgruppe spüre, die ich gar nicht wusste, dass es die noch gibt. Aber das macht einfach nur Spaß. Also es ist einfach nur, sag ich mal, sag ich jetzt mal solche Sachen. Also es ist nichts mit Ehrgeiz mehr, sondern einfach so, ich mache das jetzt einfach mal und fange das mal wieder an. Deswegen wird irgendwann auch mal wieder ein Triathlon kommen, aber nichts, ja.
Aber das ist ja per se eine total gesunde Einstellung zu Sport im Allgemeinen. Das Problem ist, das klingt jetzt wahrscheinlich für auch ganz viele hier draußen total banal, was jetzt Marc hier erzählt, aber ich finde mich da auch in total viel wieder, weil ich da noch in dieser Findungsphase bin, weil ich habe auch wirklich, glaube nach dem Karriereende erstmal einen richtig harten Cut gezogen, wo ich ein halbes, dreiviertel Jahr fast gar nichts gemacht habe, weil ich irgendwie für mich aber auch abschließen musste damit und irgendwie dieses Leben hinter mir lassen musste. Ich hätte jetzt auch nicht sagen können, ich trainiere 14 Mal die Woche und jetzt machen wir 7 Mal, weil das ist irgendwie dann trotzdem noch so, ich musste das irgendwie auch für mich beenden, das Kapitel und so. Und dann ist es trotzdem so, einen normalen Zugang zu Sport zu bekommen, ist für uns total schwierig, weil man von klein auf anders aufgewachsen ist. Es war immer diese Korrelation, ich mache Sport, ja, weil er mir Spaß macht, aber weil ich damit ja auch besser werden will oder schneller werden will. Oder
Genau.
es war immer in dieser Connection von Kindesbeinen an. Also lernst du halt Leichtathletik. Nicht, dass der Trainer dich da geprügelt hat oder sowas, aber so lernst du das halt. Und dieser kindliche Ehrgeiz ja auch, dass du bei allem, Leichtathletik ist ja so toll, weil es so messbar ist, wolltest du ja besser werden, als du davor warst. Und das abzulegen dann irgendwie mit 30, Mitte 30, 40, wie auch immer. Das ist total schwierig irgendwie, dass der Sport auch einfach nur just for fun sein kann.
Ja, absolut. Es ist ja just for fun,
Ja.
weil man hat ja Spaß daran, oder ich auf jeden
Genau, geht ja
Fall,
jetzt
sag ich
um nichts
mal,
mehr eigentlich so, kann
genau.
man ja sagen, ja.
Ja, und aber, sag mal, jetzt beim Radfahren, Ralf wird es, weil ich als Radfahrer, also bei Swift, wenn ich da, eine Zeit lang habe ich relativ viel auf der Rolle trainiert, weil ich dann das besser mit der Familie koordinieren konnte, dann konnte ich dann abends mich, sag ich mal, 90 Minuten auf die Rolle setzen. Und Swift ist ja so eine virtuelle Welt. Also sprich, man fährt, man über Watt und was man dann, sag ich mal, eingestellt hat, wird dann ja das umgerechnet in eine realistische Geschwindigkeit und dann fährt man gegen andere Leute, die auch zur gleichen Zeit irgendwo auf der Welt auch auf der Rolle sitzen, in so einer virtuellen Welt. Und da war dann halt bei mir dann immer sofort ganz, ganz schnell der Trigger, oh Scheiße, der links überholt mich. Nee, das wird jetzt nicht zugelassen. Dann, oder so nach dem Motto, okay, jetzt gucken wir mal, ob wir mit ein paar In- und Outs nochmal die Gruppe, die jetzt gerade sich hinten im Windschatten befindet, weil es gibt ja sogar einen virtuellen Windschatten, ob man die jetzt nochmal abhängen kann. Und das war dann halt auch wieder so eine Thematik, oh shit, jetzt bin ich hier schon wieder in so einem Leistungsgedanken. Und ich bin mal gespannt, wann ich das komplett abgelegt habe. Oder ob man das einfach sein Leben lang beibehält und dann, sag ich mal, ja, ich war ja beim Laufen dann wahrscheinlich irgendwann dann läuft, wenn man niemanden treffen kann, der einen überholen kann, so ungefähr.
Also
Vielleicht.
die Gretchenfrage ist ja immer, lässt du deine Kinder beim Spielen gewinnen oder ziehst du es gnadenlos durch?
Von bis. Also meine Frau zieht es gnadenlos durch, deswegen muss ich da manchmal
Bist der Mediator.
den Mediator spielen. Aber meine Kinder schmeißen dann auch mal Spielbretter um. Oder also sprich, da kommt es dann manchmal dann auch zu unschönen Szenen, zu
emotionalen Ausbrüchen.
emotionalen Szenen, genau. Ja.
Das klingt aber eher nach einem Erbschaden.
Ja, es kann sein. Aber den hat dann meine Frau
Ja, das würde ich jetzt auch sagen.
reingebracht.
Marc, wir haben jetzt hier 1 Stunde 40 gesprochen. Es war unfassbar spannend mit dir.
Ja,
Ähm,
super.
es ist selten, dass die Zeit so vorbeifliegt. Du hast sehr, sehr, sehr offen mit uns gesprochen, obwohl wir uns fast ein Vierteljahrhundert nicht gesprochen und nicht gesehen haben. Ganz herzlichen Dank dafür, weil das war großartig.
Ja, ich habe mich zu bedanken für die Einladung und wirklich für die wirklich angenehme Runde. Also hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich schließe mich an, großartig mit dir zu sprechen, teilzuhaben an allem, was du erlebt hast, positiv wie negativ. Wir haben ein bisschen mehr auch erfahren, wie kommt man dazu, 3000 Meter Hindernis zu laufen, ihr zu Hause, Auftrag fürs Wochenende. Vielleicht hört ihr ja gerade unseren Podcast auf dem Ohr. Wir wissen, viele von euch hören uns ja bei eurem Langlauf am Wochenende. Vielleicht lauft ihr gerade an einem Stadion vorbei, könnt ihr ja mal kurz schauen, ob offen ist.
Oh mein
Könnt ihr euch das
Gott.
nochmal live angucken, wie so ein Hindernisgraben
Aber
aussieht.
erst kurz überlegen, wer euch helfen könnte, wenn was
Richtig,
schief geht.
also vielleicht nicht, also abwägen, ob es wert ist, das einmal auszuprobieren mit dem Wassergraben, aber dann habt ihr auf jeden Fall mal ein Feeling, wie das aussieht, wenn man das machen muss, darf, wie auch immer, und dann auch noch recht flott unterwegs ist. Ja, vielen lieben Dank. Wir werden auf jeden Fall mal nochmal dein World Athletics Profil in die Shownotes mit reinpacken. Da können alle nochmal nachschauen, was du da alles gerissen hast. Total spannend finde ich das nämlich übrigens, dass wirklich, die sind super mit der Datenbank. Also da findest du Leute von vor zig Jahren mit, ich sag mal, einer wirklich hohen Dichte an Ergebnissen. Das ist echt super. Also vielen lieben Dank dir, Marc, und euch zu Hause natürlich viel Spaß bei eurem sportlichen Wochenende. Universiade nicht vergessen anzugucken. Leichtathletik, Ralf, beginnt, glaube ich, erst ab dem 21., wenn ich das richtig gesehen
Ja,
habe. 21.7., da haben wir noch ein
ab
bisschen Zeit.
Montag jeden Abend könnt ihr schon mal gleich, ne, eure Abendaktivitäten ad acta legen. Ne, entweder beim WDR oder auf sportschau.de, geht auch über die ARD-Mediathek, kommt man immer direkt hin.
So machen wir das. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.